Yo, yo, Mic Check 1212. Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und unser heutiger Gast ist Moritz Heidle und das wird eine Hip-Hop-Folge, denn ich kenne Moritz von Freestyle-Battles auf der Bühne im Jugendhaus Mitte. Was er danach mit Wein gemacht hat, erzählt er uns heute und ich bin sehr gespannt drauf, ob wir uns heute wieder ein Battle geben. Mal schauen. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Insta, YouTube und lasst uns Kommentare da, dann feiern wir ab. Aber jetzt kommt erstmal Willy. Was hast du denn so für Hip-Hop, Willy?
Wu-Tang.
Und was noch?
Ich habe jetzt bin gestern mit jemandem im Auto gefahren. Da hat man ein paar Sachen.
Das ist so ein Typ. Uber-Fahrer, oder?
Das ist so ein Typ, da würdest du nie glauben, dass der Hip-Hop hört. Der ist nämlich so mit dem Adlon.
Oha.
Und wirkt auch oft relativ spießig. Der legt aber viel Wert auf sein Äußeres. Also immer so tolle Anzüge, tolle Schuhe. Und er meint, er hat auch so einen super Musikgeschmack. Und dann dachte ich so, Alter, das wird jetzt anstrengend mit dem Autofahren. Da war dann super, weil er sehr viel Hip-Hop gehört hat. Und der hat echt so relativ gute alte Sachen auch gespielt. Ein altes Ice Cube. Album haben wir auch gehört, was halt so in die oldschoolige Richtung wieder und mag das ganz gerne.
Ja, wir sind ja bald zusammen auf einem Hip-Hop-Konzert.
Nein, wir sind nicht auf einem Hip-Hop-Konzert.
Ja, aber die Vorgruppe ist Hip-Hop.
Ja,
wer
stimmt,
ist denn die
ja.
Vorgruppe?
Run the Jewels.
Run the Jewels, richtig geil. Und wer ist der Main Act?
Rage Against the Machine.
Oha!
Ja, ich bin gespannt, wie die sind. Ich stehe eigentlich nicht so auf Konzerte.
Die
von
haben
so
wahrscheinlich so ein Sauerstoffgerät auf der Bühne, aber ist ja okay.
Ich bin halt Cindy. Alt, sagt der Raucher. Alt.
Ist schon alt.
Keine Ahnung, aber ich finde es, ja.
Aber wir sind ja auch schon alt.
Also okay. Der größte Einfall meines Lebens war ein Guns N' Roses Konzert.
Echt?
Ja, das war erst vor ein paar Jahren. Das war so schlecht, wenn ich nicht den Nachmittag gehabt hätte. Das war der spektakulärste Nachmittag. Übrigens war das mit Joachim Christ, der ja auch schon da war.
Ja,
und wir gingen in die Insel. Das ist so die Institution oder war die Institution in Hannover zum Monsieur Schuh. Toller Weinhändler mittlerweile, by the way. Und er schaut besser aus als je zuvor in seinem Leben. Dem tut der Entzug anscheinend wirklich gut. Aber genialer Gastgeber, direkt am Marschsee. Ein schönes Restaurant mit einer mörderischen Weinkarte. Und da haben wir, also Guns N' Roses hätte spielen sollen in Hannover. Ich habe Tickets bestellt. Und die kam nicht an.
Die Tickets oder Guns N' Roses?
Die Tickets. Weil ich habe die Tickets direkt nach Hannover bestellt, also nach Altwarnbüchen, weil ich spät dran war. Zum Joshi Christ in die Weinfirma. Und die Tickets kamen nicht an.
Damn.
Und er sagt so, komm, wir treffen uns mittags in der Insel und machen dort einen lässigen Lunch. Und danach gehen wir zu Guns N' Roses. Und ich hatte Lars dabei, den Besitzer meiner CrossFit-Box. Cooler Dude. Und dann waren wir da halt essen und der Schuh hat volles Programm aus dem Steinboot. Dann hat er ein paar alte Le Rois aufgetrieben. Vorher haben wir noch einen Ravenot getrunken, super Chablis-Geschichten. Also es war ein hervorragender Mittag, super Sonnenschein auf der Terrasse. Plötzlich kam der Megasturm.
Scheiße.
Und die Tickets kamen nicht an, gell?
Sturm kam, Tickets nicht,
und du sagst so, wir haben keine Tickets für dieses Konzert. Was machen wir?
Was machen wir?
Und dann, weißt du, war schon irgendwie die Hoffnung komplett lost. Und dann setzt sich der Schuh irgendwann zu uns und war auch schon gut drauf. Und dann sagt er, naja, Burschen, ist kein Problem, wenn wir Tickets brauchen für das Konzert. Dann nimmt er das Telefon und redet irgendeinen Scheiß ins Telefon drauf. Und dann sagt er, ja, wir fahren da einfach hin. Und ich sage, Alter, das ist ein Konzert mit ich weiß nicht wie viel tausend Zuschauern. Und nur weil du hier glaubst, du bist ja der Bürgermeister von Hannover, werden die uns nicht reinlassen. Und er hat sich mit einer Selbstverständlichkeit, wir sind mit dem Taxi hingefahren, alle wirklich raketenvoll, der hat sich mit einer Selbstverständlichkeit dort in den VIP-Sektor gestellt, dort war so extra Eintritt für VIP, und hat dort dieser Dame am Schalter erklärt, dass wir jetzt hier Tickets haben, wir haben die nur zufällig verloren, beziehungsweise kam die nicht an und die hat gesagt, dass sie kann das nicht nachvollziehen. Ja, und er hat nur gesagt, ja, aber ich bin der Schuh und wir gehen jetzt in das Konzert. Und mir war das nur noch peinlich und unangenehm.
Vor,
das war aber nur peinlich und unangenehm und alles. Und eine halbe Stunde später waren wir drin. Ich weiß nicht, was da am Werk war oder wo der dann die Strippen da gezogen hat. Auf jeden Fall waren wir dann im ganzen Roses-Konzert. Dann war ein mega Sturm, Gewitter, die haben eine Stunde später angefangen oder zwei. Alle waren total down, weil es gab nichts zum Trinken, weil für ein Bier musstest du eine Stunde anstehen. Dann haben die eine Viertelstunde gespielt, dann war wieder Sturm und dann waren wir so abgeturnt, dass wir wieder gefahren sind. Scheiße. Also am besten, wir wären einfach in der Insel sitzen geblieben.
Aber ich habe auch schon sowas Ähnliches gehört. Meine Freundin war vor zwei Jahren beim Rolling Stones Konzert und die meinte halt, es war halt so krass lame, weil die halt einfach so krass alt sind,
ja,
dass die halt so nicht mehr so die Energy hatten.
Ja.
Aber das wird anders bei Rage Against the Machine.
Ja, ich freue mich schon sehr.
Und wie? Run the Jewels.
Können wir feinen Steirer essen.
Als Vorband, ja, das sowieso. Das ist eigentlich der Main-Grund. Und ich glaube, unser heutiger Gast würde auch gerne mitkommen zu Run the Jewels.
Kann ja, es geht ja heute wahrscheinlich ein bisschen mehr um Musik vielleicht.
Ja, voll.
Man weiß es nicht.
Jetzt, vielleicht wird sogar gerappt, aber das haben wir ja schon an der VDP Weinbörse hinter uns,
ja, richtig, gebracht. Ja. Vielleicht gibt es euch noch mal ein Battle in den guten alten
vielleicht,
Zeiten.
Ja, tatsächlich kennen ich und der heutige Gast uns schon von der Bühne.
Das ist der einzige Winzer, den du schon länger kennst, als ich sonst
ja, die Winzer siehst kenne. Siehst du mal, das ist heute eine Premierenfolge.
Finde ich gut.
Und endlich auch mal jemand aus meiner Wahlheimat Stuttgart, in der ich lange gechillt habe. Deshalb freue ich mich umso mehr,
yep,
heute begrüßen zu können.
Moritz Heidle,
den Ritzling
aus dem schönen Remstal. Mal wieder Württemberg heute. Servus Moritz, schön, dass du da bist.
Servus.
Ich hoffe, Servus, du hattest eine gute Anreise. Und als allererstes würde mich jetzt mal interessieren, hoffentlich hat der Curly heute mal ein bisschen mehr Gesprächsanteil, noch mehr wie sonst.
Naja, wieso?
Weil ja, es geht halt, glaube ich, eher mehr ums Rappen wie um Wein. Also für alle, die Wein interessiert sind, okay, jetzt vielleicht ausschalten.
Ihr könnt jetzt ausschalten, Leute.
Wird halt nichts mehr. Kannst du mal erzählen, wie das damals war bei diesem Battle, Freestyle-Battle, als du Curly geschlagen hast?
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ich kann mich noch gut dran erinnern. Das war zwar ein Sieg, aber einer der schwarzen Momente in meiner Rap-Karriere. Einer der dunklen Momente in meiner Rap-Karriere, weil das war. Kannst du dich noch dran erinnern?
Nee.
Das war
in Freiburg?
Nein, Mann, in Stuttgart, Mitte.
Echt?
Das war die Fifth Element.
Stuttgart hat eine Mitte?
Hallo? Wir haben sogar einen Ring.
Im Jugendhaus Mitte oder wo?
Ja. Und echt? Zwar war das die Fifth Element Battle, weil das war damals mit Band. Kannst du dich erinnern? Auch nicht.
Nee.
Und das Miese war, ich bin da hingegangen, ganz alleine. Und das war ja damals so die Zeit, wo jede Battle Publikumentscheid war. Und dann gab es immer so ein paar Assis, die mit so einer ganzen Entourage angekommen sind und allein deswegen immer weitergekommen sind, weil die so viele Homies dabei hatten. Ich bin da aber ganz alleine hingegangen und habe erst, als ich unterwegs war auf der S-Bahn, weil ich auch relativ spontan erst von der Battle mitbekommen habe, zwei, drei Kumpels geschrieben, dass ich hingehe, falls sie Bock haben, auch zu kommen. Und dann habe ich es aber irgendwie geschafft, sehr sympathisch rüberzukommen und habe den Publikum Sympathiebonus gehabt und dass irgendwie voll viele immer für mich waren. Und dann bin ich im Halbfinale gegen dich dran gekommen.
Wie hast du das gemacht? Hast
absolute Angstgegner.
Hast du Wein hergeschenkt? Oder?
Nein, keine Ahnung eigentlich. Aber der Mosi damals noch war mein absoluter Angstgegner, weil du warst schon damals mit Susa zusammen so die Freestyle-Elite, würde ich mal sagen. Der Toba hat das damals gehostet.
Ach fuck, doch, jetzt weiß ich es, glaube ich.
Und ich habe auch eigentlich nur mit einer Line gewonnen über MCB, weil du hast so eine funky Trainingsjacke angehabt und ich habe irgendwie gemeint, dass MCB angerufen hat und seine Jacke zurück will. Und dann war Feierabend, Alter, dann ist das Publikum schräg gestanden und dann bist du quasi dadurch rausgeflogen.
Damn,
und das Miese war...
Ich werd gerade traurig.
Ja.
Das kickt gerade rein, auf jeden Fall.
Das ist immer schön, war, wenn man gleich zu Beginn eine in die Eier kriegt.
Ja, wenn...
Ich habe zwei. Krass, okay, ja doch, das
ja, aber das Miese war, dass im Finale kam ich dann gegen irgendeinen random Typ und das Finale war ultra schlecht, wir waren beide voll schlecht und das Halbfinale mit dir war um Längen besser und der Toba war dann mega enttäuscht.
Aber es ist schon mal gut, dass unser Halbfinale das Finale war.
Ja, eigentlich schon. Und eigentlich habe ich auch nur wegen einer Line gewonnen. Du warst quasi auf Langstrecke deutlich besser, möchte ich auch sagen. Ohne, dass ich dir jetzt den Arsch kriechen will oder
ja,
so.
Ja, ist gut, ey. Das Freestyle-Battle-Ding, ey. Ich vermisse das auch richtig krass. Das gibt's irgendwie nicht
mehr. Ich vermisse es auch noch. Und kannst du dich noch in Karlsruhe erinnern, wo du in der Jury warst? Seven to Smoke.
Ja.
Mit einem Signer und so.
Ja, ja, klar.
Das war auch gut. Das war am Tag vor der Probein.
Oha.
Ja, da bin ich...
da hat der Curly aber noch nicht gewusst,
was ein Proband ist. Ich gewusst, was ein Proband ist.
Nee, und ich bin damals, ich glaube, das war so im ersten oder zweiten Jahr, wo ich das Weingut übernommen habe, bin am Abend vorher noch mit meinem 190er damals, mit meinem tiefer gelegten 190er aus dem letzten Loch pfeifend irgendwie in Karlsruhe eingekommen. Und da war, das war auch damals so eine Freestyle-Battle-Community. Da waren so ein paar aus der Schwaben-Ecke, sind da extra nach Karlsruhe gefahren, der Crash Bundy.
Ja.
Shoutout.
Ja, Lung bestimmt noch, oder nicht?
Ich weiß gar nicht mehr. Insgesamt waren wir zu siebt auf jeden Fall. Susa war auch dabei. Seiner hat's gewonnen. Und da haben wir dann, keine Ahnung.
Ich hatte eine Jury.
Du warst in der Jury mit Crackpipe und Schote.
Aha. Ah ja, war das in der Stadtmitte oder wo? Oder
keine Ahnung, in Karlsruhe kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwie mitten in der Nacht zurückgefahren bin, 2, 3, 4 Stunden geschlafen habe und am nächsten Tag auf die Probe nach Düsseldorf gefahren bin.
Oha,
und krass. Da gerepresentet habe, Alter, es war noch keeping it real, Alter.
Ja, ey, wie lange ist das jetzt schon her? Bestimmt schon.
Keine Ahnung, es war 14 oder 15 muss es gewesen sein.
So 8, 9 Jahre ist schon her, ne? Ja, das war krass. Diese Freestyle-Dinge haben irgendwie, dadurch, dass dann irgendwann angefangen haben, alle so... diese written, geschriebenen Battles
zu machen, uncool, Alter.
Hat es irgendwie sich voll rausgemerzt zu Freestyle-Battles. Gibt's gar nicht mehr.
Trinkt man Wein eigentlich auf so Freestyle-Battles?
Auf Freestyle-Battles? Nee, das kifft man nur.
Eigentlich. Gibt's ja gar nichts zum Trinken.
Doch Bier.
Bier. Ja, ja.
Wein gibt es da gerade nicht.
Wobei, wenn du jetzt in die Schrecklage gehst nach Stuttgart, auch Shoutout an der Stelle, kannst du meinen Wein da trinken.
Echt?
Ja, ja. Wir machen den Hauswein für die Schrecklage.
Ja, aber die Sache, hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, dass auch so super coole Leute in der Hip-Hop-Szene. Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor für dich, wenn du immer schon, du bist ja schon ein spezieller Typ, so ein bisschen. Naja, wenn man sich jetzt einen Winzer vorstellt oder auch einen jungen Winzer und dann sieht man dich, dann denkt man sich, ja, cool, nice try. So, also, du bist schon so ein bisschen ein Außenseiter oder Grenzgänger oder was, weiß ich nicht, wie man sowas nennt. Also, das passt irgendwie nicht zusammen. Wein und du so als Typ, was der Hip-Hop, man hat ja immer so seine Genres irgendwie, wo man Leute so hineinsteckt oder seine Schubladen und dann sieht man dich und dann weiß man, du bist ja auch, also VDP-Mitglied war ja Papa oder Opa oder so schon, keine Ahnung.
Vater, ja.
Aber wie ist das? Fühlt man sich da immer irgendwie so blöd, wenn man dann den Leuten dort sagt, ja, ich bin Winzer, oder ist das irgendwie in Stuttgart ganz normal, dass man Winzer sein kann und nebenbei irgendwie ein Battle-Rap-Karriere anstrebt, oder?
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nee,
und, also ich sag mal so, ich habe ja auch ganz lang, eigentlich wollte ich das ja auch gar nicht ganz lang, aber ist jetzt die langweilige alte Geschichte, die ich immer wieder erzähle.
Ich habe sie noch nie gehört, das würde mich interessieren.
Ich wollte ja eigentlich Kfz-Design studieren, weil mich immer Autos fasziniert haben, weil ich immer gern gezeichnet habe, so auch meine Eltern das immer gepusht haben, so meine kreative Ader, sag ich mal. Und ich konnte mich damals, als ich so im Alter 16, 17 war, auch nie so richtig damit identifizieren mit dem ganzen Weingut und mit dem ganzen Weingedöns. Ich habe keinen Wein getrunken. Für mich, habe das aus der Familie her, war das immer für mich halt eher Arbeit. Ich habe so das fertige Produkt dahinter gar nicht so richtig gesehen, sondern immer nur den Job. Und die Azubis, die wir damals hatten, wenn ich in den Ferien dann immer gezwungen wurde zum Mitarbeiten oder zum Mithelfen, dann ging es da halt immer um Traktoren und keine Ahnung. Und das hat mich halt nie irgendwie interessiert. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, ist der Beruf nichts für mich, weil mir das Interesse fehlt. Das habe ich dann erst später beim Praktikum, beim Paul Fisch eigentlich so ein bisschen den Zugang dazu bekommen.
Aber wie bist du in dem Praktikum gekommen? Einfach so, weil du dachtest, ich probiere das mal aus? Oder gab es da irgendeinen Moment, wo du dachtest, ich mache es jetzt doch? Oder?
Ich habe 4 Schwestern, 3 große Schwestern und eine kleine. Und die 3 Älteren haben sich aber schon alle für was anderes entschieden. Und die kleine Schwester war quasi eigentlich damals zu jung. Und irgendwann mal gab es aber nur einmal so ein richtig klassisches Vater-Sohn-Gespräch, wo mein Vater so ein Festspur hingerichtet hat im Wengert-Häusle. Das war so ein richtiger Angstmoment für mich. Und und dann haben wir uns da hingehockt und dann hat er halt irgendwie so gesagt, okay, jetzt musst du dich langsam entscheiden, ob du das Weingut übernehmen willst oder nicht. Weil also er will mich zu nichts zwingen und so, das war immer cool. Aber er hat halt gemeint, wenn ich es nicht mache, dann verkauft das. Und das war eigentlich für mich auch unvorstellbar. Also ich hatte auf der einen Seite eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Thema. Auf der anderen Seite wollte ich auch nicht, dass die Familientradition jetzt wegen mir abbricht oder dass das war auch so, also das ist auch so ein Heimathafen für mich irgendwie. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er jetzt das Weingut oder das Haus verkauft und wir dann da nicht mehr hin können. Das, also, das ist ja meine Hut gewesen. So kann nicht sein, dass das plötzlich
voll, ja, das ist aber eine interessante Konstellation. Drei ältere Schwestern, dann du und dann noch eine jüngere.
Ja.
Weil da kann man ja irgendwie so sagen, was dem hat am Land natürlich so lang probiert, bis der Bub da ist.
Nee, also die...
Aber wenn man nochmal noch mal nachlegen ist, dann spannend.
Nee, die erste Frau von meinem Vater ist gestorben und also es sind quasi drei ältere Halbschwestern. Dann hat mein Vater nochmal geheiratet und dann bin ich gekommen und meine kleine Schwester.
Okay.
Aber weil du gerade meintest, so ein Stuttgart, ob man da Rapper und Winzer sein kann, also ich glaube, wenn das irgendwo geht, dann in Stuttgart. Tatsächlich. Weil, Digga, da geht's.
Stuttgart so offen, so feldoffen.
Nee, ist. Warst du schon mal in Stuttgart, oder?
Na, tatsächlich. Okay, aber gut, ich muss mal zu Bernd Kreis.
Ja, die Frage beantwortet, Digga.
Kurzen.
Weil da gibt's halt, also, ich war da früher viel unterwegs, so auf irgendwelchen Jams und Jugendhäusern und so, und jedes Ding hat da halt ein eigenes Weinfest und ein eigenes Weinbesäufnisparty, gibt's da schon einige so und da.
Also meinst du es in der Stadt, weil es ja irgendwie auch eine Weinstadt ist, Wein auch in der Rap-Szene oder in der alternativen Szene eher
voll
anerkannt ist wie jetzt in Berlin?
Voll.
Berlin
und früher war das ja auch so, du musst dir vorstellen, da hat man halt überall so gefreestylt. Wenn du da irgendwo in der Bar warst, saufen, dann hast du dich davor getroffen, dann so, ah, du rappst auch, okay, dann beleidige ich dich jetzt. Und, ja. Und dann stand man halt vor der Bar, ob du da jetzt dann Wein gesoffen hast oder Bier, das spielt da, glaube ich, nicht so
eine Rolle. Hauptsache mal sich gegenseitig beleidigt.
Das war der Grund.
Das ist schon, ja.
Aber so, ich glaube, da hat Stuttgart so, also ich habe da in Stuttgart natürlich noch nicht so mit mich mit Wein intensiv beschäftigt, aber da nimmt man schon wahr, dass da einige Weinfeste hier und da überall in Sinn und Weingüter und so, das habe ich schon damals schon wahrgenommen.
Aber ich bin damals da eigentlich nie so gern hingegangen.
Ich auch nicht, aber wenn man halt keine Freundin hat, ist man da schon ab und zu mal hingegangen.
Ja, ich hatte immer den Stress, dass...
Wenn es Nacht ist. Gell?
Ich hatte da immer Schiss, weil mein Vater jeder gekannt hat. So.
Ja, das ist natürlich immer,
da kann man sich nicht so daneben nehmen, dann, das war immer schwierig.
Ja, klar, das ist natürlich...
Wie ist das? Das war ja nicht dein einziges Praktikum wahrscheinlich bei Paul Fürst?
Nee, ach so, ja genau, also die Geschichte war dann die, bei dem Vater-Sohn-Gespräch habe ich halt meinem Vater gesagt, so, ich kann mich nicht so recht entscheiden und ich würde gerne ja Praktika machen und mein Vater hat halt genau gewusst, dass ich ein fauler Hänger bin und hat halt hat das eigentlich so nicht zulassen wollen, weil er gedacht hat, wenn ich ein Jahr Praktikum mache oder Praktika, dann bedeutet das, dass ich ein Jahr lang gar nichts mache und das wollte er auf jeden Fall unterbinden, weil durch das, dass ich aus zweiter Ehe komme, ist auch ein relativ großer Altersunterschied zwischen meinem Vater und mir. Und dann hat er aber noch so einen ultra teuren Life-Coach, Unternehmensberater, Dude eingeladen, so ein Psychologe, weil der mir dann helfen sollte, mich selber zu finden quasi und der hat sich dann zwei, dreimal mit mir hingesetzt und einfach nur ultra viel Geld gekostet.
Hast du ihn beleidigt?
Nein, er war ja kein Rapper.
Nur Rapper beleidigen.
Okay. Ja, nur Rapper beleidigen Rapper.
Okay, cool.
Nee, und dann hat der hat dann im Endeffekt rausgefunden, dass es cool wäre, was ich selber schon rausgefunden habe, wenn ich ein Jahr Praktika machen könnte in beide Richtungen. Und so, und dann hat mein Vater organisiert, dass der faule Hänger halt dann auch wirklich was schaffen muss. Und wenn, in dem Jahr hatte ich dann auch keinen Urlaub, wenn quasi freitags das eine Praktikum aufgehört hat, hat montags schon das nächste angefangen und so. Krass. Und da war ich dann beim Paul Fürst. Und da haben wir dann irgendwann mal Betriebsausflug gemacht zum Thomas Seger. Und das war so in der Zeit, wo ich ja wie gesagt immer noch so mit diesem Auto-Gedanken unterwegs war im Kopf, so Autos design. Und dann waren wir beim Thomas Seger zu Besuch und beim Weingut Seger in Leimen. Und der hat, das fand ich mega beeindruckend, weil ich kannte bis dahin eigentlich nur Winzer, die außer Wein auch kein anderes Hobby haben. Also mein Vater ist leidenschaftlicher Läufer, so, der war auch Marathonläufer und so, aber das ist ja... Weiß ich nicht, ob man Sport jetzt ein Hobby nennen kann, aber also so eine richtige Leidenschaft, gut ist es schon, aber neben Wein gab es nicht so arg viel anderes. Und habe ich auch bei wenig Winzern bis dahin oder eigentlich bei keinem anderen Winzer so gesehen. Aber dann fand ich es cool, dass Thomas Seger halt in seinem Barrique-Keller zwischen den Fässern irgendwie Harleys zusammengebaut hat.
Okay.
Und so kam dann irgendwie der Kontakt zustande. Dann war ich kurze Zeit noch in so einem Automobilzulieferer-Design-Praktikum. Da war aber die Stimmung im Betrieb nicht so cool. Irgendwie konnten die sich alle nicht leiden. Und dann habe ich da nach einem Monat wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es bringt mich nicht weiter. Und dann hat meine Familie mich nach Australien geschickt. Was? Wir hatten da mal eine Praktikantin, die mich eingeladen hat. Australien hat mich eigentlich auch null interessiert. Aber da haben sie mich dann hingeschickt und dann habe ich da noch ein Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, okay, da ist die Weinszene irgendwie ganz anders und viel lockerer und nicht so konservativ, sag ich mal. Und dann habe ich eigentlich doch ein bisschen Bock auf das Thema bekommen. Und dann habe ich danach noch, um das Jahr voll zu kriegen, wo war ich dann noch? In Weinsberg im Staatsweingut in der Marketingabteilung, aber nur kurze Zeit. Und im Weinlabor und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Hast du alles mal mitgenommen, mehr oder weniger?
Genau, dann habe ich Ausbildung gemacht, weil ich wusste, wenn ich direkt nach Geisenheim gehe, für das, dass ich keinen Plan habe. Dafür war mein Vater irgendwie zu bekannt. So als Ahnungsloser kann ich nicht direkt studieren gehen, musste ich erst mal alles von der Pike auflernen. Und dann habe ich Lehre gemacht beim Thomas Seger. Und habe gehofft, dass ich dann auch mal Harley fahren darf. Und beim Gunder Künstler habe ich dann die Lehre voll fertig gemacht und dann bin ich nach Geisenheim.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Krass. In Geisenheim noch Praxissemester, um es noch fertig zu erzählen, in Kalifornien gemacht, weil ich natürlich immer nach USA wollte, wegen dem Hip-Hop-Thema. Und noch ein zweites Praxissemester.
Und war geil oder warst du enttäuscht?
Nee, war geil. Ich war in einem relativ kleinen Weingut, was auch so, die haben, also jetzt muss ich sagen, so auch biodynamisch, wie sie getan haben, waren sie gar nicht. Aber die haben auf jeden Fall viel mit Gravitation gearbeitet und oder nur mit Gravitation, also extrem schon. Gab auch nur Chardonnay und Pinot.
Für wen warst du?
Flowers.
Was heißt Gravitation?
Also die haben keine Pumpen eingesetzt, sondern halt eher das Fass irgendwo oben auf den Berg hingestellt und dann mit dem Schlauch rausgezogen. Alles mit Erdanziehungskraft gearbeitet.
Ich weiß nicht zu genau, weil dann haben wir gleich ein Curlys Weinwert. Okay,
Gravitation ist nicht unbedingt nur Weinthema.
Nicht unbedingt. Ne.
Aber einfach aus dem Grund, dass sie Strom sparen wollten? Oder war das so eine Einstellungssache? Oder
nee, weil das halt schonender einfach. Okay, sehr schonende krass. Verarbeitung. Das war jetzt nicht so ein riesen kalifornisches Massenproduzenten-Weingut, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern war eher so ein kleiner Handwerksbetrieb, sag ich mal. Das war schon
und,
geil.
Und wo warst du denn da in Cali?
Sonoma Coast. So oben auf dem Berg, richtig geil. Alter, das war wirklich living the dream. Wir waren 12 Praktikanten, international aus allen Ecken und Enden. Mehr weibliche Praktikanten als männliche. Wir hatten ein Praktikantenhaus, wir hatten ein eigenes Haus, war so 10 Minuten, eine Viertelstunde mit dem Auto weg vom Weingut, mitten im Wald. Wirklich so, wie du das in so einem Kalifornien-Film vorstellst. Oben auf dem Berg, mitten im Wald, hast aufs Meer runter gucken können. Okay. Bis zum nächsten Ort, ein bisschen eine Stunde mit dem Auto gefahren.
Wow.
Und wir hatten einen Whirlpool und eine Sauna im Praktikantenhaus.
Geil, das ist krass.
Und wenn du, war geil irgendwie, hast du eine Ruhe gehabt, wir ständig ein Party machen gewesen, obwohl mitten im Herbst war, wir mussten ultra viel arbeiten, aber wir haben quasi, entweder haben wir die Party gemacht oder haben wir gearbeitet, Schlaf war relativ wenig in der Zeit. Und was halt mies ist, wenn du so weit weg wohnst vom nächsten Supermarkt, du musst immer den Kippenvorrat sehr gut planen und auch Papers. Und
einmal
hatten wir keine Papers mehr. Dann habe ich gelernt, wie man MacGyver-mäßig aus einer Birne eine Pfeife baut.
Aus einer Birne ist auch gut. Die haben mir mal beigebracht, wie du mit einer Bibel halt Joints bauen kannst. Geht auch auf jeden Fall.
Mit Spucke. Den Papers oder was?
Mit den Blättern von der Bibel.
Ja, dann brauchst du so viel Spucke, dann geht der die ganze Zeit
stimmt,
aus.
Ja.
Nee, die Birne war auf jeden Fall cool, aber die kannst du danach auch essen.
Das stimmt. Ja, das ist krass, aber wie war das dann so? Warst du da zum ersten Mal in den USA dann auch?
Ja.
Also war krass bestimmt, oder? So Hip-Hop-mäßig auch und so?
Ja, ich bin erst nach New York, ich habe davor erstmal noch 2-3 Wochen Urlaub hingehängt. War dann erst in New York, war dann auch noch an 5 Points malen.
Geil.
Ja,
ich war auch noch in New York, ich war auch noch in dem Fatbeat Store, wo es den noch gab.
Ja, da war ich nicht.
Das war auch krass.
Aber ich kann mich noch an, du hast da Video gedreht auch, gell?
Ja, ja, genau.
Ja, kann ich mich noch erinnern. Nee, und das Geile war, ich habe nur vergessen, wie der hieß. Ich glaube Fume, so ein Maler.
Ja.
Den habe ich dann sogar noch kennengelernt, dadurch Zufall. Und der hat mir dann noch ins Blackbook gesketcht und so.
Geil.
Und ja, das war richtig geil. Ja, ja.
Und dann erst von New York, East Coast und dann rüber
Ja, das war nur so vier, fünf Tage oder so. Dann sind wir rüber nach L.A. und dann von L.A. Mit dem Auto hoch nach San Francisco gefahren.
Geil. Ja, das ist, Kalifornien ist schon wild.
Ja, das kann man machen.
Was Wein und
hattest du
Weed?
Trinken, ja, kann ich, können wir schon nebenher trinken. Müssen ja, wir anschauen, wie ja, läuft das, Alter. Ja. Ich habe ultra durch.
Was gibt's denn? Cheers.
Was gibt's denn hier schön?
Reparatur, ja, was gibt's hier Schönes?
Ich habe Stetten Riesling von, also ganz neu, 2021 mitgebracht. Den haben wir auch neu bei uns im Portfolio quasi. Wir hatten davor immer zwei verschiedene Ortsweine, die aber beide aus Stetten kamen. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in den westlichen Teil von Stetten und den östlichen Teil von Stetten, weil mein Vater immer gesagt hat, dass auf der einen Seite die Weine feiner und eleganter sind und auf der anderen eher schwerer und fruchtig. Und ich kann das heute sehr gut nachvollziehen. Und jetzt haben wir aber einen neuen Ortswein gemacht, der das jetzt nicht mehr aufteilt, sondern wo wir quasi nur noch alte Reben, die mindestens 30 Jahre alt sind, verwenden. Und haben dafür noch im anderen Ort in Schneid einen Ortswein gemacht, weil eigentlich ich mir überlegt habe, dieses Jahr oder letztes Jahr besser gesagt im Herbst, dass es eigentlich mehr Sinn macht, Ortswein aus verschiedenen Ortschaften zu machen, wie alle Weine aus einem Ort. Dann bringt ja der Ort selber gar keinen Mehrwert mehr und deswegen haben wir das jetzt neu aufgezogen. Und ich habe den mitgebracht, weil ich den eigentlich ganz geil finde, weil er halt so klassisch für Stetten sehr mineralisch ist. Stetten ist ja so ein bisschen das Rieslingdorf von Württemberg, wenn man das so sagen darf. Zumindest versuchen wir das wieder als das zu etablieren.
Mhm. Ist geil. Und wieso war das auf der einen Seite fruchtiger und auf der anderen nicht? Wegen dem Boden oder wegen der Sonne? Oder?
Ich würde sagen, dass es am Boden liegt. Manchmal sind es ja auch nur Erfahrungen und man weiß es gar nicht so richtig oder man kann es gar nicht so erklären. Aber wir hatten mal auf der Seite Richtung Stuttgart quasi, hatten wir mal einen Gewürztraminer. Und der war irgendwie nie so geil. Und mein Vater hat immer gesagt, der ist auf der falschen Seite gepflanzt worden. Und wir hätten den eigentlich östlich von Stetten damals pflanzen müssen. Den haben wir mittlerweile auch rausgehauen. Da steht jetzt Lemberger. Aber das sind halt so, keine Ahnung, hat halt mein Vater mal irgendwie gesagt. Und ja, ich glaube das schon. Also es ist auch so, dass früher eigentlich auf der Seite auch nur Riesling stand eigentlich. Oder zumindest nur Weißwein. Und jetzt gibt es auch mittlerweile ein paar Rote. Aber ja, das sind schon manchmal so Erfahrungswerte, die sich da irgendwie im Dorf rumsprechen.
Ich flippe fast aus, wenn ich den Wein probiere, weil der so strahlt. Und wir waren ja vor kurzem auch auf der Mainzer Weinbörse, Curly und ich. Und da haben wir uns richtig professionell durchprobiert. Vor allem Curly
ja,
war
klar,
total fokussiert, diszipliniert von Stand zu Stand.
Ja, krass.
Also 21 ist ja wirklich ein bombastischer Riesling-Jahrgang.
Ja, finde ich auch, ja. Es war zwar richtig Pain, der Jahrgang, aber
super.
Macht richtig Bock, hat mal wieder Säure und so.
Ja, ein paar lustige, so, die enteuert haben, die hat man so ein bisschen herauserkannt. Man versteht nicht warum, aber.
Ja, gut. Wo ich ein paar Leute eingeladen hat, die Fässer durchprobieren mal noch so vor ein paar Monaten, haben sich alle am nächsten Tag beschwert, dass ihr Zahnschmelz weg sei. Also Säure zieht auf jeden Fall dieses Jahr.
Krass.
Finde ich super. Steht auch wirklich gut da. Ich finde immer so den Zug, den die Weine haben, die ich habe mich ganz ehrlich so, wir haben ja heute schon ein bisschen vorgeredet, ich habe mich eigentlich nie für das Weingut Heidler interessiert. Und ich weiß bis jetzt nicht, warum tatsächlich. Ich glaube, mir war das oft zu viel, glaube ich, dieses Social-Media-Ding, immer so Wein ist cool und Hip-Hop und so weiter. Also ich höre gern Hip-Hop, natürlich bin ich nicht so in der Materie wie ihr beide. Aber mir hat das irgendwie immer so ein bisschen genervt. Mir ist da zu wenig oft um Wein und an sich gegangen. Und dann dachte ich immer, das ist so ein Marketinggehabe irgendwie.
Ja,
um junge Leute da anzuheizen. Ja, geil, komm, trink mal Wein, weil alles ist cool.
Ich habe genau davor immer Angst gehabt, dass sowas passiert. Also, dass Leute das denken können. Und habe ich auch bis heute Angst davor. Und muss ich auch irgendwie in den Griff kriegen. Also, ich habe deswegen auch lange überlegt, als ich damals mit dem Ritzling angefangen habe. Das war ja eigentlich 2011 habe ich meinen ersten Jahrgang gemacht, als ich noch studiert habe und habe da das Tag halt quasi aufs Etikett geschmiert und dann habe ich das, damals war ich aber noch Student, da hat es ja dann kaum jemand mitgekriegt, es war eher so ein Friends and Family Ding und dann habe ich es 2016 nochmal gemacht, aber dann ging das halt irgendwie schon ein bisschen viral, sodass auf jeden Fall voll die Nachfrage kam, wann es denn wieder so ein Wein gibt mit dem Tag und so und ich wollte das damals nicht, weil halt immer, wenn ich irgendwo weiß ich nicht, wenn, keine Ahnung, lokale Presse oder irgendjemand über mich geschrieben hat, ging es halt immer um das Hip-Hop-Thema. Und genau das hatte ich, ich hatte Angst, dass irgendwann bin ich nur noch so ein Hip-Hop-Weingut oder so ein Marketing-Weingut. Da gibt es ja auch andere Beispiele, wo ich jetzt aber keine Namen nennen will, wo man das Gefühl hat, die sind eigentlich viel mehr bekannt für irgendwas, aber nicht für die Weine selber. Und ich habe dann lange überlegt, aber habe irgendwie gedacht, ich mache es trotzdem, weil es halt irgendwie funktioniert hat mit dem Riesling-Thema, auch mit dem Tag und so. Aber ich habe gedacht, das muss einfach jedes Jahr ein neues Etikett bekommen. Dann kann das über die Zeit hin ein bisschen seriöser werden. Und es ist irgendwie so eine Gratwanderung, weil auf der einen Seite hat mir dieses ganze Hip-Hop-Thema natürlich auch geholfen, überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen, weil jetzt gerade kriegt Württemberg coolerweise sehr viel Aufmerksamkeit. Vor allem auch bei euch waren ja schon mindestens 3, oder?
Ja,
drei Schwaben.
Also Württemberg ist echt so ein bisschen
grad, sehr gut vertreten, ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wo ich noch in Geisenheim war und damals auch auf der Weinzer Weinbörse quasi ausgeschenkt habe für meinen Vater damals. Da war ich kurz auf der Toilette und da haben sich so zwei im Flur unterhalten und der eine hat irgendwie gemeint, ja, ich war vorhin überrascht, ich war in Württemberg und die haben richtig gute Weine gehabt, ich war total überrascht und das ist jetzt so, keine Ahnung, nicht mal 10 Jahre her oder so und dann hat der andere gesagt, ja, daran merkt man halt, dass du noch keine Ahnung hast und das fand ich so richtig hart, Alter, ich dachte, hey, trete ich gleich mal in die Kniekehle. Aber Württemberg hat schon ein echt beschissenes Image irgendwie, so württembergisch in Deutschland, das, was Deutschland in der Weinwelt generell ist. Also wir sind irgendwie so der Underdog und jetzt so langsam kriegen wir Aufmerksamkeit, was cool ist. Aber ganz lang mussten wir auch irgendwie voll um Aufmerksamkeit kämpfen und also habe ich zumindest das Gefühl, du konntest auch eine Flasche Lemberger vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren in Berlin oder Hamburg war unverkäuflich. Das konntest du nicht an den Mann bringen oder an die Frau. Also wollte keiner haben.
Aber dieses Tag ist ja nur auf einem Wein, oder?
Ja, ja. Aber trotzdem, wie du halt merkst, ich habe auch einmal, ich habe immer so Natural-Wein gemacht, jedes Jahr, aber nur einen und nicht mal jedes Jahr mit so einem Camouflage-Etikett, was natürlich heutzutage unter den neuen Umständen auch nicht mehr so cool ist. Aber war ich mal an der Saar und die Dorothee Zilliken hat gedacht, ich wäre Naturweinwinzer, ich würde nur Naturwein machen. Weil halt dann immer diese auffälligen Etiketten sind halt die, wohl mehr gepostet werden oder keine Ahnung.
Das war der erste Wein tatsächlich, ich kann mich noch erinnern, es war in der Cordoba, das war der erste Wein, den ich von dir probiert habe.
Ja, ja.
Und es war für mich auch so. Ich dachte, okay, da ist jetzt Generationsübergabe und jetzt wird irgendwie drüber Weine produziert. So. Und dann war das für mich uninteressant. Dann habe ich irgendwann
die neue Generation hat nie gelernt, wie der Filter funktioniert.
Und dann habe ich irgendwann nochmal einen Blaufränkisch probiert, also einen Lemberger. Und ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Der war aber ein bisschen dick so für meine Verhältnisse. Ja, ja, und dann habe ich gedacht, super. Weiß macht er jetzt nur mal so komische, trübe Sachen. Und Rot bringt er keine Finesse zusammen. Also danke, abgehakt.
Ja.
Aber das jetzt ist aber interessant, wie du, also klar, aus deiner Sicht, aber ich fand halt, also jetzt aus der Nicht-Wein-Kenner-Sicht, der halt aus dieser Jugendszene oder sagen wir mal damit aufgewachsen ist, mit so Tags, ist mir das halt, ich habe es halt einmal gesehen und habe halt 10-mal drüber erzählt und ist mir halt krass im Kopf geblieben, weil ich es halt noch nie gesehen habe. Halt, ne? Also es sind halt so die zwei Seiten halt, klar. Auf der einen Seite wird man halt so ein bisschen vorverurteilt, auf der anderen Seite habe ich das halt sofort abgespeichert und alle anderen 500 Etiketten, die ich gesehen habe, vergessen. Halt. Das ist halt so, das sind halt die zwei Sachen und auch den Namen. So, das fand ich schon irgendwie nice halt. Aber klar, aus Sommelier-Sicht ist es nochmal was anderes wahrscheinlich.
Ja, aber das war schon auch generell der Move, also wie du vorhin auch gefragt hast, so wie kann das sein, Hip-Hop und Winzer und so. Und also für mich hat sich die Frage nicht so gestellt. Ich wollte aber irgendwie beides bedienen. Ich fand es irgendwie schade. Ich habe dann irgendwann für mich selber ja auch den Zugang zu Wein erst über die Praktika so richtig gefunden. Ich fand es aber schade, dass sich in meinem Freundeskreis niemand dafür interessiert hat. Und habe halt gedacht, so irgendwie muss ich die jetzt noch einfangen. Und wir haben dann angefangen, auf dem ersten Street-Food-Market in Stuttgart einen Stand zu machen, wo ich mit meiner Clique aus dem Bus raus haben wir dann Wein verkauft. Waren das einzige Weingut, was aus dem Street-Food-Market damals mitgemacht hat. Hatten halt einen Ghetto-Blush da hinten im Bus drin, haben Mucke laufen lassen und haben die Ultra-Party gefeiert. Und dann musste ich irgendwie nach 2 Stunden meine Eltern anrufen, dass sie uns Nachschub liefern müssen, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass es so krass laufen wird. Aber genau, und dann habe ich so halt irgendwie wollte ich meinen Beruf nicht in diesem konservativen Aspekt lassen oder was heißt mein Beruf. Ich wollte es halt irgendwie so machen, dass es Spaß macht und nicht nur dieses Spießige irgendwie. Deswegen habe ich ja dann auch irgendwann mit dem Urban Wine Tasting in der Schräglage angefangen, wo wir machen wir einmal im Jahr oder sogar zweimal im Jahr, wenn jetzt nicht Corona wäre, haben wir immer in der Schräglage das Urban Wine Tasting gemacht mit Dexi zusammen. Dexter hat aufgelegt und die Leute haben quasi am Eingang so 6 so Dollarnoten bekommen und dann hat Dexter immer so eine Sirene reingeballert. Das war dann das Zeichen für alle, dass sie jetzt zur Bar gehen, sich den nächsten Wein holen mit ihrem Dollarschein quasi. Dann bin ich auf die Bühne gegangen mit dem Mikro, hab kurz 2, 3, 4 Sätze zum Wein gesagt und danach hat Dexter wieder weiter aufgelegt und die Leute konnten wieder chillen und tanzen und so. Also wir haben es dann irgendwie auch Weinprobe quasi in den Club gebracht. Und das war halt irgendwie so, ich wollte das immer irgendwie beides machen, was halt Spaß macht. So das eine tun, aber das andere nicht unbedingt lassen. Und ja, ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass du halt dann schon als so ein kitschiges Marketing-Weingut schnell abgetan wirst, zumindest in dieser nerdigen Weinwelt. Und jetzt muss ich da irgendwie wieder dagegen arbeiten. Und dann ist natürlich auch das ganze Social-Media-Thema.
Ja, eigentlich muss man nicht dagegen arbeiten, sondern in Wirklichkeit die Weine einfach für sich sprechen lassen. Und ich bin jetzt auch mehr oder weniger darauf aufmerksam geworden oder positiv, nachdem wir mal geredet haben und du hast mal Probekisten geschickt. Und ja, dann habe ich das in Ruhe und auch versucht man natürlich,
aber du bist trotzdem voreingenommen. Also ich
natürlich ist man voreingenommen. Ich zu. Ja klar, ist man. Aber gut, man ist dann aber trotzdem so professionell, dass man sagt, okay, auch wenn man jetzt das Ganze drumherum komisch findet, sind die Weine einfach gut und die Weine waren bombastisch, die du mir geschickt hast, muss ich wirklich sagen.
Dankeschön.
Und dann war jetzt auch bei der Weinbörse nochmal zum Nachprobieren. Da haben wir dann einen Riesling probiert, auch neuen Jahrgang und so. Und das macht schon richtig Spaß. So, also das ist schon echt gut. Und zum Thema Schlipsträger, es war auch so lustig, als ich heute hierher kam, war Lenny schon da, unser junger Mann an der Produktion.
Shoutout Lenny.
Und der meinte so, ganz geil, ja, ich habe jetzt die Fotos gesehen von dir beim Sommelier Summit und es ist so witzig, weil ich habe so viel unserer Gäste wieder erkannt, aber das sind ja alles voll die krassen Schlipsträger da.
Ja, aber das habe ich mir auch
hier, und ich meine hier am Tisch, alle so locker, weißt du, wenn du mit denen beieinander sitzt, alle, und dann siehst du die auf Fotos und dann so, hattest du da wirklich Spaß mit
dir? Ja, ich habe auch,
nennt sie so, aber so wird unsere Szene ja von außen gesehen.
Ja, so, und dann lernt man dich kennen. Oder wir. Ich habe auch Nancy Story gesehen und dann habe ich so alle gesehen und auf einmal taucht so einer in so einem Fred Perry Polo auf. Das natürlich du. Das war auf jeden Fall funny. Aber ja, ich, auf der einen Seite kann ich schon irgendwie verstehen, auf der anderen Seite denke ich mir so, krass, aber dass man da so krass Vorurteile dann in der Weinszene hat, wegen so einem Tag auf einer Flasche, finde ich schon irgendwie ein bisschen crazy, ehrlich gesagt.
Ja, das war aber schon auch das Gesamtpaket, wie du sagst, dann viel auf Social Media posten, so, keine Ahnung.
Aber was hast du da gepostet? Hast du da Raps gepostet über den Wein?
Nein.
Ja, okay, aber dann ist schon alles gut.
Aber also jetzt mache ich das ja auch mittlerweile gar nicht mehr ganz alleine. Ich habe da ja mittlerweile Unterstützung bei Insta und so, weil du halt irgendwie auch merkst, dass es schon irgendwie wichtig geworden ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt wie alles auf Instagram, ist halt so eine dumme Luftblase und man fragt sich die ganze Zeit, ist das jetzt wirklich so wichtig? Oder ist es, also braucht man diese Visibility, braucht man diese Aufmerksamkeit oder ist man, weißt du, kann man da vielleicht irgendwann auch drüber stehen oder drauf scheißen, wenn du jetzt halt so ein keine Ahnung, so ein richtig krasses Weingut hat das nicht mehr nötig, sag ich mal, oder machen das nicht. Aber ich fühle mich da, ich bin da irgendwo noch dazwischen, versuche mich da selber noch zu finden, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, ich auch ein Prozess. Und wie gesagt, ich denke heute auch anders als noch vor 5 Jahren, weil heute Württemberg einen ganz anderen Stand hat. Heute ist es auch kein Thema mehr, das hier mit Lemberger und Blaufränkisch oder so. Das, wie gesagt, das ist noch nicht lange her, da war das noch wirklich anders.
Also wir hatten ja auch schon Gäste, die auf Social Media auch so Tänze machen und so, ne? Das finde ich grenzwertiger, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Wenn ich da dann überlege, dann will ich da wahrscheinlich eher den Rap-Wein bestellen als den TikTok-Tanzwein.
Bist du die Entscheidungen fürs Weingut jetzt mittlerweile alle komplett selber, oder?
Das ist ein Familienweingut, da triffst du nie was selber.
Yeah. Ich habe die 3 Schwestern.
Es ist ja auch so also dominant, aber so eine krasse Generation. Nicht? Ich meine, der Opa, glaube ich, hat es gegründet.
Ja, aber den habe ich nie kennengelernt. Der ist sehr relativ jung gestorben.
Oh, hast du schon 9 Weine eingeschenkt?
Ja, sicher.
Wow, was ist das?
Zack, zack, zack. Das
zack, zack.
Ja, jetzt wie in Ibiza.
Jetzt haben wir 19er Pulvermecher. Pulvermecher ist so eine der bekanntesten Rieslinglagen vom Remstal oder vielleicht sogar von Württemberg. 1400 irgendwas das erste Mal erwähnt und ich finde es halt krass, weil das immer für mich noch so ein bisschen mehr Kräutrigkeit hat und halt brutal salzig ist auch. und schon irgendwie auch immer was Besonderes ist, auch im Fass. Also jedes Jahr schmeckt es einfach gleich und also nicht komplett gleich, aber diese Feinheiten, die sind einfach jedes Jahr extrem deutlich und stechen raus. Und das ist für mich dann auch der Beweis, dass das zu Recht eine große Lage ist oder ein Grand Cru-Status hat.
Ist das Pulvermecher oder ist das irgendeine spezielle Gewanne?
Nee, das ist der echte Pulvermecher sozusagen. Echte. Also ja gut, man muss schon dazu sagen,
dass... Es ist ja keine kleine Lage.
Es war aber mal eine kleine. Also das war vor 71 war das sehr klein und dann mit dem neuen Weingesetz oder jetzt alten Weingesetz 71 ist das halt extrem ausgedehnt worden. Und wir hatten ja früher unendlich übertrieben, aber wir hatten früher extrem viele verschiedene Einzellagen. Wir hatten auch mal eine Monopollage, also jetzt wir als Heidle, die uns dann aber damals genommen wurde, weil die zu klein war. Also mein Vater hat gesagt, damals war quasi alle 20 Meter hieß, der Wengert hatte einen neuen Namen, alle 20 Meter. Es waren ultra klein parzelliert. Es war ja auch früher alles terrassiert in Städten, bis dann die Flurgereinigung kam. Und Fluch und Segen, ganz eigene Diskussion. Also damals war die Genossenschaft, ich möchte jetzt kein Genossenschaftsbashing betreiben, aber es war damals schon so, dass die halt auch unbedingt Lagenweine machen wollten. Und weil die aber halt so viele Mitglieder haben, die aus so vielen verschiedenen Ecken ihre Weinberge und ihre Parzellen haben, die wollten damals eigentlich nur zwei Lagen in Städten machen. Die wollten quasi alle Weißweine Pulvermecher nennen und alle Rotweine Mönchberg. Und im Endeffekt...
Also für den Verkauf nicht unbedingt problematisch ist.
Ja, das hat es halt einfacher gemacht im Kerlebuch, sag ich mal. Mein Vater hat sich dann damals noch gewehrt und konnte dann irgendwie rausleiern, dass es wenigstens 4, 5 oder 6 Lagen in Städten gibt. Aber im Prinzip wurde es halt so konzentriert auf 3, 4 Lagennamen und die wurden dann halt einfach über das ganze Dorf gezogen, so mehr oder weniger. Also ist ein bisschen schade und ich bin der Meinung, dass wir dann jetzt auf jeden Fall ran müssen, jetzt vor allem, wo das Weingesetz wieder überarbeitet wird und alles wieder mehr auf Terroir geht. Und Jochen und ich machen ja in Städten auch schon jetzt, dass wir viel mehr mit den Gewannnamen arbeiten, weil die halt schärfer abgegrenzt sind und kleiner sind und ehrlicher sind quasi, wie teilweise die Lagennamen. Aber in dem Fall ist es der echte Pulvermecher, was auch schon vor 71 Pulvermecher war.
Das war nämlich damals auch ein Thema, als Jochen eben da war. Mhm. Jochen Beuder,
Curly, ich kann sich ja
ganz genau erinnern.
Ja. Er fährt BMX, das ist ja BMX-Wein.
Ja, genau. Ja.
Schau, läuft bei dir.
Der Curly kann sich einen Tag-Wein merken und einen BMX-Wein. Ja,
mach mal mehr so Weine, dann kann ich ihn nicht merken. Das ist voll geil.
Aber ihr wart nie bei einer Genossenschaft.
Nee, also soweit ich weiß, war mein Großvater nie Mitglied. Der hat damals mit einem halben Hektar angefangen.
Mit einem was?
Mit einem halben Hektar hat er quasi das Startup gegründet. Und mein Vater ist schon irgendwie Anfang der 60er, das wusste, habe ich auch erst letztens durch Zufall erfahren. Ist auch immer so der Klassiker im Familienbetrieb, dass du dann, wenn dein Vater irgendwie Sachen fragst, wie das damals war, dann fällt es ihm nicht richtig ein. Und dann irgendwann
dem Wirtshaus erzählst du
dann. Genau, beiläufig kriegst du dann irgendwie so Sachen dann mit, wie es dann tatsächlich war. Und war das wohl so, dass mein Großvater quasi Weinberge geschafft und ab den, ich glaube 62 oder so, wenn ich es richtig verstanden habe, 62 oder 63 war der erste Jahrgang, wo mein Vater dann mit im Weingut war und da haben die zu zweit quasi ein halbes Hektar gemacht und mein Vater hat einen Keller geschafft und ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, sorry Papa. Und dann haben sie sich irgendwie auf einen Hektar vergrößert oder auf anderthalb und als mein Großvater dann gestorben ist und mein Vater das Weingut übernommen hat, waren es dann irgendwie anderthalb Hektar. Und das war dann halt, das Schwierige war dann irgendwie damals, sich zu vergrößern, weil natürlich der Rest alles zur Genossenschaft gehört hat und die halt untereinander zusammengehalten haben, was ja auch löblich ist, aber es war halt dann so die Mentalität, wenn irgendwie ein Weinberg zum Verkauf stand, war immer so, Hauptsache der Heidle kriegt's nicht. Und dann haben die halt eher geguckt, dass die Genossen das untereinander verkauft kriegen. Und deswegen waren es in unserer Historie dann auch, waren wir eine Zeit lang Kellerei, weil mein Vater dann eher aus dem Unterland quasi Trauben zukaufen musste, um überhaupt weintechnisch zu wachsen, also mengentechnisch zu wachsen.
Und wie habt ihr das dann geschafft? Weil mittlerweile habt ihr wie viel? 25? 30?
23 Hektar.
23.
Über die Jahre hinweg sind immer mehr Genossen dann doch der Genossenschaft untreu geworden, haben sich selbstständig gemacht und ihre eigenen Weingüter gegründet und dann war es irgendwann relativ normal, dass es auch Privatvermarkter gibt und dann war es nicht mehr ganz so schlimm. Aber am Anfang war das schon ein Hustle, so, also in den 60er Jahren oder so.
Und wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das dann jedes Jahr so ein Hektar mehr oder kam dann auf einen Schlag so richtig viel dazu? Weil ich stelle mir vor, wenn man dann auf einmal viel mehr Land hat, dann muss man ja auch mehr Fässer haben, mehr Sachen, um es zu verarbeiten, größere Lagerfläche? Oder?
Ja, also da, ja, also mein Vater hat das schon ganz gut gerockt. Das war vor meiner Zeit, deswegen kann ich das nicht so richtig erzählen, wie das gelaufen ist tatsächlich. Aber da kam halt immer mal wieder, kam Wenger dazu. Und was auch ganz witzig ist, Trollinger hat mein Vater eigentlich nie selber gepflanzt.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Trollinger. Trollinger ist das schwäbische Nationalgetränk. Dabei kommt der Trollinger eigentlich aus Südtirol, wo er Vernatsch heißt. Lol. Eigentlich genau wie ich. Mein Papa kommt aus Bozen und ich habe in Schwaben gelebt. Ich bin eigentlich Trollinger. Wow. Der Großteil von Trollinger ist ein anspruchsloser Billigwein. Vor allem, wenn er mit einer gewissen Restsüße ausgebaut wird. So wie ich. Auf der anderen Seite entspricht Trollinger aber auch den immer angesagteren Vin de Soif, also dem gehobenen Saufwein, wie es sie immer mehr in Frankreich oder Österreich gibt. Wenig Alkohol, frische Säure und eine unkomplizierte Fruchtigkeit. So wie ich.
Im Nachhinein haben wir doch eine Junganlage, haben wir irgendwann mal vor ein paar Jahren noch Trollinger gesetzt. Auch vor meiner Zeit, aber das waren immer dann so die Wenger, die er quasi nehmen musste. Also du hast irgendwie so ein Sahne-Stück kaufen wollen und der, wo es verkauft hat, gesagt, okay, kriegst du nur, wenn du aber auch den Schrottwenger mitnimmst quasi. So.
Ah, ja.
Und so ist man halt dann teilweise gewachsen. Und wie gesagt, am Anfang auch ganz lang über Traubenzukauf noch. Und dann hat mein Vater Anfang der 90er den riesen Neubau dahingestellt, der mega praktisch ist zum Arbeiten, aber halt ultra hässlich und so ein bisschen industriell aussieht, wenn ich das so sagen darf. Und ja, was, ja, das kann man schon so sagen. Es sieht halt doch mehr nach Kellerei aus. Und ich glaube, wir hatten dann auch mal eine Zeit lang schon eher so ein Kellerei-Image leider. Sind jetzt aber seit 2012 wieder rein landwirtschaftlicher Betrieb, also machen nur noch Wein aus eigenen Trauben und bewirtschaften das alles selber.
Kellerei, wenn man Trauben zukauft.
Genau, ja. Also wir waren dann, früher waren wir quasi zwei Betriebe in einem. Wir waren Weingut und Kellerei. Im Prinzip so ähnlich, wie es auch beim Fritz Keller war, glaube ich. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber das war ja auch so eine ähnliche Entwicklung. Die sind jetzt, glaube ich, auch wieder zurück zum, genau. Zumindest der Friedrich geht eher so zurück zum Weingut, den Weg.
Und wie bei so einer Übernahme, war das, also es war ja nicht ganz klar, dass du das machen wirst.
Naja.
Und ich meine, denkt man sich dann oft so, ja, oder hat man da Issues, dass man es dann doch macht mit einem komischen Gewissen oder warst du dann schon wirklich voll davon überzeugt?
Nee, ich hatte also dann, wie gesagt, ich habe dann Ausbildung gemacht und Geisenheim studiert und noch ein paar Praktika und so, also ich hatte dann schon Bock. Und ich fand es auch irgendwie ein bisschen, da war auch irgendwie der Reiz, so gerade in Württemberg, für die Region, für die sich keine Sau interessiert, habe ich irgendwie gedacht, so jetzt muss ich den Leuten erst recht zeigen. So, also war auch irgendwo ein bisschen Antrieb. Und ich muss auch dazu sagen, also was ich wirklich auch lobend sagen muss, dass mein Vater mir eigentlich immer freie Hand gelassen hat. Und weil du jetzt vorhin gesagt hast oder gefragt hast, ob ich die Entscheidung alle selber treffe, ich treffe die schon selber, aber wir besprechen solche Sachen eigentlich immer in der Familie. Und was ich ganz krass finde, mein Vater, obwohl er jetzt schon Ende 70 ist, hat am Schluss, also wenn wir uns nicht einig waren, da gab es ja auch krasse Entscheidungen. Ich habe ja einer der ersten Weine, die wir gerodet haben, war Weißburgunder Großgewächs. Also eigentlich ja ein Prestigewein, war so einer der ersten Weinberge, die wir gerodet haben. Und da hat mein Vater schon dann auch seine Zweifel und seine Bedenken geäußert und ich habe mir das auch angehört, weil ich auch schon seine Erfahrungen und alles wertschätze und respektiere und jetzt nicht über seinen Kopf entscheiden will. Und aber ich war trotzdem der Meinung, ich habe mir das gut überlegt, dass das der richtige Weg ist und wir haben das dann, durch das, dass wir uns nicht einig geworden sind, halt nochmal vertagt und nochmal vertagt. Und aber irgendwann, wir arbeiten ja auch immer mit der Natur und somit sind wir auch immer an zeitliche Rhythmen irgendwo gebunden. Irgendwann muss halt die Entscheidung stehen. Und dann hat am Schluss mein Vater immer gesagt, so du musst die nächsten 40 Jahre mit der Entscheidung klarkommen und ich nicht. Und von daher hat er mir das dann immer überlassen und das rechne
ich ihm eigentlich sehr hoch an. Was ja mega offen ist, ne? Und auch mega Vertrauen gegenüber dir zeigt.
Weil ja, ja. Ich wüsste nicht, ob ich das
Schlimmste, glaube ich, also gibt es ja in Österreich diverse Weinregionen, die so Vorbild sind für super Übergaben, Generationsübergaben. Und eben auch das Gegenteil, nicht? Also wo heute teilweise 70-Jährige immer noch meinen, dass sie am Ende des Tages die richtigen Entscheidungen zu treffen haben. Und das ist, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du jetzt das studierst und lange zu Beginn oder im Vorfeld sagst so, nein, eher nicht so, aber dann trotzdem in das Thema kommst und dann kommst heim und was ist das Erste? Alles mal irgendwie umkrempeln, nicht? Das ist ja immer so, man kommt nach Hause mit Energie ohne Ende und dann gehen dir diverse Sachen sowieso immer schon gegen den Strich und dann sagst du, okay, wir machen das anders, das wird sowieso anders gemacht. Aber da die richtige Balance zu finden zwischen der Tradition oder dem, was immer schon da war und dann der neuen Innovation, ich glaube, das ist das Schwierigste. Aber wenn das gut funktioniert, es sind auch heute die Betriebe, die perfekt dastehen, wo so eine Übergabe perfekt funktioniert, naja, die haben einen Vorsprung, das merkt man. Und wenn beide so zusammenarbeiten, das ist, ich finde immer, dass man hat dann das Gefühl, dass das ein Ticken besser ist als die anderen, die immer dabei zu kämpfen haben bei so einer.
Ja, also ich habe mir das damals auch überlegt, oder ja, wie ich das jetzt mache, weil ich wollte jetzt eigentlich gar nicht alles umkrempeln im ersten Moment. Und vor allem wollte ich nicht jetzt irgendwie heimkommen und der neue Jungwinzer sein. Und ich finde den Begriff Jungwinzer sowieso total nervig. Ich wollte auch nicht irgendwie jetzt die ganze Arbeit, die mein Vater da über 50 Jahre lang geleistet hat, in Frage stellen oder so. Und jetzt sagen, ich mache jetzt alles neu, weil ich fand das irgendwie auch, weiß ich nicht, also die Erfolgsgeschichte hat ja eigentlich mein Vater gehabt. Der war ja eigentlich die krasse Generation. Damals in der Zeit, wo alle in der Genossenschaft waren, hat er schon angefangen mit Ertragsreduzierung und mit Trauben auf dem Boden schneiden im Sommer und so. Also das waren eigentlich die revolutionäre Generation war eigentlich eher die. Und wir setzen uns ja alle nur ins gemachte Nest jetzt gerade.
Ja, gemachtes Nest, es ist ein bisschen Konsolidierung, nicht? Also was schon passiert, ja. So das 1x1 heutzutage kommt vor, so in unserem Alter, was bist du für Jahrgang? 87, 86? Ja, 87. Sorry, ja, okay. 86. Und dann, man kommt heim und das Erste ist, man stellt um auf die Meter.
Nein, das kann man später, Aber auch da so, hat mein Vater schon in die Wege geleitet. Also wir waren schon mal relativ nah davor, auch an der Bio-Umstellung. Übrigens damals auch aus der VDP-Intention raus eigentlich sogar. Und haben es dann aber halt doch nie ganz durchgezogen. Und dann, als ich heimgekommen bin, habe ich das mal angesprochen. Wir haben ja auch einen Außenbetriebsleiter, der Werner Kuhle, der auch schon länger im Weingut ist, als ich auf der Welt bin und so. Und das ist natürlich auch so ein Thema, wenn du Mitarbeiter im Betrieb hast, die länger da sind, als du quasi überhaupt existierst, dann ist das schon irgendwo immer, muss man miteinander kommunizieren, miteinander reden. Aber die waren immer cool, muss ich sagen, haben mich auch immer unterstützt und waren auch von der Bio-Umstellung sofort überzeugt und haben das dann, also auch aus eigenem Antrieb gemacht und deswegen hat das auch so geil funktioniert. Also bin ich auch allen Mitarbeitern im ganzen Team und Mitarbeiterinnen im ganzen Team mega dankbar. Aber du hast auch angesprochen, also das ist schon auch eine Challenge. Du willst ja trotzdem irgendwie was ändern, weil es konnte auch nicht so weitergehen, wie es war, weil aus Sicht der Markt, alles hat sich verändert. Und ich wollte damals noch mich auf 4 Rebsorten eigentlich spezialisieren. Habe damals gedacht, hier Chardonnay und Spätburgunder sind eigentlich meine Lieblingssorten und auch die international am wichtigsten sind. Und meine ganzen Ausbildungsbetriebe waren eigentlich alles so Pinot und Chardonnay Weingüter. Aber ich habe dann irgendwann relativ schnell gecheckt, dass wir halt eigentlich ein Rieslingdorf sind in Städten und dass der Riesling eigentlich wichtig ist. Und mein Vater damals auch immer eigentlich sehr erfolgreich war mit dem Lemberger. Von der Stilistik völlig anders damals. Relativ viel Neuholz, relativ viel Alkohol, relativ schwer und so. Und dann musst du halt irgendwie, hast du deine Stammkundschaft, die dich irgendwie auch finanziert. Das ist so der Nachteil. Auf der einen Seite setzt, wenn du so ein Weingut übernimmst, setzt dich ins gemachte Nest, hast deine Kundschaft und du hast die ganzen Strukturen und alles. Aber wenn du es halt umkrempeln willst, musst du es halt immer mit so Fingerspitzengefühl machen, weil du verärgerst immer ein paar und du wirst immer ein paar verlieren und gewinnst aber ein paar neue. Und ich frage mich bis heute, ich bin jetzt schon voll erschrocken der Letzte, als mir klar geworden ist, das war jetzt mein 8. Herbst, den ich gemacht habe. Also ich bin eigentlich schon verdammt lang jetzt in dem Weingut. Und dann gucke ich mir so an, was ich geschafft habe und denke so, hey, eigentlich habe ich gar nichts erreicht. Also irgendwie so richtig vorwärts gegangen, wie ich nicht. Meine Vision war, nur Riesling und Lemberger zu machen und ich habe immer noch voll viel anderen Scheiß. Andererseits haben wir es trotzdem relativ radikal durchgezogen. Aber das ist dann wiederum der Vorteil, den jetzt jemand hat, der wirklich bei Null anfängt. Mhm. Die haben zwar überhaupt keine Struktur und finanziell ist das natürlich ein Albtraum und viel schwieriger alles. Aber den einzigen Vorteil, was die haben, die können von vornherein ihr Sortiment und auch ihre Kundenstruktur und auch ihre Vertriebsstruktur so aufbauen, wie sie es sich vorstellen und müssen nicht so einen kompromissmäßigen Übergang machen, der irgendwie Jahre andauert.
Ja, aber um das Ganze nochmal hier zu unterstreichen, also ich finde, es hat sich sehr viel geändert, seitdem du da bist. Und es ändert sich auch schön, nämlich langsam und stetig. Nicht von einem Jahrgang auf den anderen alles neu und alles krass verändern, sondern man merkt ja tatsächlich, und ich verkoste ja die Weine schon immer und immer wieder, dass das immer fokussierter wird, es wird präziser, es wird feiner und es geht halt schon langsam dahin, ohne dass groß Wind gemacht wird, weil du sagst ja auch, das wird alles weniger da rundherum und wie gesagt, ich war ja eher skeptisch, sehr skeptisch und ich finde das echt leibend halt. Und auch als ich dich kennengelernt habe, ich glaube, also so richtig das Eis gebrochen hat ja eine Situation. Da muss ich kurz, ja nein, eigentlich nicht, ich hole die Plätzchen dann gleich. Weil ich wusste ja nie, wie wir so zueinander stehen, weil so wirklich gut haben wir uns ja nicht gekannt. Und dann treffe ich dich vor kurzem, auf der Weinbörse war das, glaube ich. Und dann erzählst du mir die Geschichte, dass du eingeladen bist zur Hochzeit und du heute nichts essen kannst. Deswegen haben wir auch gedacht, dass du heute einen wunderbaren Shake mitgenommen hast. Wie läuft die Diät eigentlich? Erzähl mal.
Er läuft ganz gut, dankeschön.
Schöne Plättchen hier.
Du warst auf der Weinbörse und konntest nichts essen. Das ist eine schreckliche Kombination.
Ja, egal, das du musst die Geschichte erzählen, das wird klasse.
Mit meinem Shake oder was?
Ja, sicher.
Das ist eigentlich keine Geschichte, das ist ein Trauerspiel, dass ich schon seit mehreren Jahren so eine klassische Jojo-Diät mache. Ich gebe es mir immer wieder eine Zeit lang richtig hart, dann nehme ich richtig gut ab und dann, wenn ich mein Ziel erreicht habe, freue ich mich so, dass ich wieder voll anfange zu genießen und dann geht es quasi in genau oder wahrscheinlich doppelt so schnell im Tempo wieder zurück und dann fange ich wieder bei Null an und meine ganze Familie nimmt mich schon nicht mehr ernst. Aber jetzt habe ich gerade die Challenge, dass meine kleine Schwester heiratet und ich muss in meinen Anzug passen. Das ist übrigens der einzige Grund, warum ich auf den ganzen Weinmessen nicht mit Schlips rumlaufe, weil ich in meine Hemden nicht mehr reinpasse.
Das ist geil.
Kauf da einfach einen eigenen Anzug.
Ja, aber ich bin Schwabe, aber ich kaufe da keinen Anzug. Alter. Ich spare einen Anzug und am Essen Moment.
Das ist geil.
Ja, und dann hast du einfach nur Shakes gegeben die ganze Zeit, oder wie?
Ja, naja, einen halt so. Ja, ich kann jetzt nicht die Geheimnisse meiner Diät verraten.
Ja, aber wie kann man dann auf der Weinbörse, da muss man schon eine gute Grundlage haben, ab und zu mal zwischendurch mehrmals.
Ja, oder man spuckt halt Körle, wenn man das so macht.
Ja, ich habe ja nicht probiert, ich habe ja ausgeschenkt. Ich bin ja auf der anderen Seite vom Tisch gestanden.
Ja, okay, gut, das würde bei mir jetzt nichts heißen, aber okay. Ich schenk auch aus demnächst mit Willi und da bin ich gespannt, wie viel da in den Gläsern der anderen landet und wie viel in meinem landet auf jeden Fall. Aber schauen wir mal.
Aber ich habe ja, das, weil ich das vorhin schon announced habe, ich habe ja auch eine Zeit lang, konnte ich dich ja überhaupt nicht leiden, Willi. Ich hau's jetzt einfach so raus.
Endlich sag's mal jemand.
Alle denken sich, endlich wird's mal ausgesprochen.
Weil, jetzt pass auf, Alter, da gab's, da hatten wir es dann endlich mal geschafft, Alter, nach jahrelangem Aufbau. Und ich will jetzt wieder keine Namen nennen von anderen Weingütern, aber da wurden uns schon in Württemberg Steine in den Weg geworfen, wo es dann drum ging, so, ja, das ist alles, der Lemberger ist ja kein Blaufränkisch und pipapo. Wir können übrigens den...
Wow.
Der hat einmal die Flasche umgeschmissen, Alter.
Weißt du schon die Flasche?
Ganz nervös,
Alter. Eine Katze.
Nee, und dann haben wir das über Jahre hinweg wirklich uns in Württemberg mühsam erkämpft, dass wir jetzt mal so langsam Anerkennung auch für die Lambies kriegen. Und dann gab es dieses, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, ein, zwei Jahre, schon nicht so lange her, in Wiesbaden bei der GG-Premiere. Und dann habe ich das so mitgekriegt, dass du abgehatet hast über die Württemberger Lemberger. Und ich dachte so, Alter. Und der Sascha Speicher hat da eigentlich einen Artikel geschrieben und war dann kurz davor, den zu canceln, weil du alle fickrig gemacht hast in Wiesbaden.
Wirklich?
So, die Württemberger Lemberger können doch nichts. Und das ist nur, hast du sogar so einen Post abgesetzt, Alter. Ich weiß nicht mehr, so mit deinem Influencer-Level, Alter.
Willi, erstmal die Weinwelt angestachelt.
Ja, die Lemberger aus Württemberg sind doch noch Jahrzehnte weg von den Burgenländer Blaufränkisch und ich habe gedacht, was ein Arschloch, Alter. Hab ich nie gedacht. Ja, Alter, und jetzt können wir uns nachher gerne boxen dafür. Ja. Aber deswegen habe ich ja heute unbedingt auch Lemberger mitbringen müssen.
Genau, ich glaube, gut, dass du mitbringst. Vor Morania, 16 Uhr, kommt alles.
Ich glaube, also ja, ich habe das gesagt und ich habe da auch einen Post abgelassen,
gerne,
um das jetzt
so
kurz recht zu fertigen.
Ich suche
aber das war auch...
War Wurzeltag.
Na, es war schon dem Jahrgang auch geschuldet, muss man sagen. Also 18 war jetzt kein
super Jahrgang generell.
Ja, super. Aber ich fand jetzt auch die Spätburgunder wenig wenig besser, muss ich ehrlich sagen. Also 18 ist für mich ein Jahrgang, da gibt es, weiß ich nicht, ein paar lustige Weine, aber der Großteil ist...
Ja, ich habe mich auf jeden Fall persönlich angegriffen gefühlt.
Aber das ist gut, und, dass du so den Blaufein... Eigentlich müssten wir uns genau deshalb super verstehen.
Ja, das sind wir jetzt gerade auch am entwickeln.
Ja, schaut so aus, ja, schaut so aus. Aber mit der Diät, mit der Shake-Diät hast du mein Herz gewonnen.
Ja, CrossFit ist mir zu anstrengend, weißt du. Ja.
Genau.
Ey, was ich mal fragen wollte, du hast doch auch einen Wein mit Dexi gemacht, oder?
Ja.
Wie heißt der Chateau
Dexter?
Chateau Dexter. Chateau Dexter? Chateau Dexter oder Chateau Dexter?
Chateau Dexter.
Geil.
Wobei jetzt der neue Jahrgang einfach nur noch Dexi heißt.
Und aber Dexter kommt doch aus Österreich.
Nee. Nicht der Dexter. Hip-Hop-Lexikon schenke ich dir noch. Okay,
das wäre cool, ist das hier auch hier fürs Wörterbuch.
Ja, Dexter ist legendärer
Produzent. Eigentlich müssen wir in dieser Folge müssen wir ein Hip-Hop-Wörterbuch machen.
Kann ich mal einlesen hier.
Shoutout Dexter, auf jeden Fall
legendärer. Shoutout Dexter aus Österreich, Alter.
Dexter ist auch geil. Ja, Dexter ist geil, aber ich meine Dexter.
Ach so.
Dexter ist geil. Ja, wahrscheinlich hat Dexter sogar schon für Dexter produziert.
Glaube ich nicht, aber...
Auf jeden Fall legendärer Wortsport, WSP, Mitglied und krasser Produzent. Ich habe den Dexterwein leider noch nicht getrunken, aber worauf ich hinaus wollte, was hältst du denn generell, mal unabhängig jetzt von eurem Wein, von...
diesen ganzen Kollabos?
Ja. Oder naja, generell, was heißt Kollabos halt? Es gibt ja jetzt auch andere Produzenten und Rapper, die den einen oder anderen Wein auch tatsächlich machen. Ich meine, klar, Pizza und Eistee, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Brattee for life auf jeden Fall. Aber bei Wein, weiß ich nicht. Also gerade aus diesem konservativen Hintergrund so, wie sieht man das so als Winzer, wenn jetzt... Leute halt Wein machen, die jetzt kein... Ich meine, ihr habt ja den Wein zusammen gemacht mit einem Winzer, einem Produzent zusammen Wein zu machen, schon nochmal was anderes, wie wenn jetzt sich irgendjemand hinstellt und sagt, boah, ja, ich habe jetzt hier einen neuen Rosé am Start und man weiß nicht, wo der herkommt, wie, wo.
Ja.
So meine ich
ja. Ja, ich finde, also genau wie du es eigentlich sagst, ich finde das generell, egal welches Produkt da als zusätzliches Merchandise oder Projekt erschaffen wird, wenn es authentisch ist, finde ich es cool. Also ich habe da, wie gesagt, ich mache es ja selber, deswegen ich kann ja jetzt nicht sagen, ich fände das scheiße. Also,
ja,
also aber ich denke auch nicht so. Ich finde es, wie du sagst, ich finde es schade, wenn jetzt halt jemand quasi irgendwo was einkauft und nur seinen Namen draufklebt und man hat keine Ahnung, wo das herkommt und was das ist, dann finde ich es immer ein bisschen schade. Aber wenn das jetzt so eine richtig schöne Kollabo ist und die Leute sich kennen und da miteinander dran gearbeitet haben und ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass Dexi da bei mir Praktikum gemacht hat und jeden Tag dabei war, aber wir haben es dann bei ein paar entscheidenden Schritten war er dabei und wir haben das gemeinsam verkostet und so weiter. Also von dahin und auch ausgesucht im Endeffekt ja, welche Fässer wir nehmen, beziehungsweise er war auch bei der Lese dabei und so. Also dann finde ich das cool, weil das schon auch, und das ist gerade das Thema, was wir vorhin ja schon ein paar Mal angesprochen hatten, dass wir halt dann irgendwie doch mittlerweile eine viel jüngere Zielgruppe erreichen oder generell bei den jungen Leuten das heute viel akzeptierter ist, das Thema Wein. Und eben nicht nur in Stuttgart, wie du es vorhin gesagt hast, durch die Weinfeste, sondern halt auch in anderen Regionen Wein für junge Leute doch irgendwie interessant wird. Und das finde ich cool. Also deswegen... finde ich das auch wichtig, dass man das irgendwo bedient. Aber ich finde es halt immer schön, wenn es dann halt auch irgendwie real ist und authentisch und da auch was dahinter steht und nicht einfach nur irgendein Industriescheiß.
Genau, ja, weil es gibt ja auch so ein paar Leute, die haben dann irgendwie... Keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen nennen.
Ja.
Ich will ja noch die Songs für dich schreiben.
Für mich ist es immer so, wenn der Inhalt der Flasche geil ist, aber du durchs Etikett trotzdem ein jüngeres Publikum ansprechen willst, finde ich es alles super.
Genau,
ja. Aber wenn du Rotze abfüllst oder Jauchen in der Flasche packst und einfach dich dann zusammensetzt mit jungen Leuten, die eine größere Reichweite haben als du, das ist halt einfach ein Scheiß und das interessiert keine Sau. Ja. Außer Leute aus dem L.A. Die sind dann wieder.
Ich habe auch schon mal eine Anfrage bekommen, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen. Ich habe vor vielen Jahren, das war noch lang vor Dexi, mal eine Anfrage bekommen, was ich bis heute nicht verstehe.
Freundeskreis.
Nee. Fanta 4, nein, Spaß.
Das war ich,
von jemandem nicht aus der Hip-Hop-Szene tatsächlich. Also so jemand, der im Dschungelcamp war, wollte mit mir einen Wein machen.
Geil.
Und dann habe ich gesagt, nee.
Dschungelwein. Dschungelvino.
Ja, also muss man sich auch ein Stück weit überlegen, finde ich. Ich sag voll. Auf so einen Scheiß stehe ich nicht.
Ich denke mir halt nur so, als Winzer will man ja, wie du sagst, auch dann bestimmt halt, dass wenn man dann junge Leute für Wein begeistert, dass das halt jetzt auch nicht der letzte Rotz ist halt so, weil dann ist es ja auch schwierig, dann, wenn man sich jetzt an das gewöhnt, dann zu sagen, ja okay, guck mal, das ist auch geil. Und dann, ja, nee, warum brauche ich das? Es gibt ja den XY-Wein für 3 Euro und ich feiere den voll ab. So, das meine ich halt so, weil ich stelle mir das so ein bisschen schwer vor bei den Leuten, die halt neu zu Wein kommen, wenn du halt dann durch den Namen von irgendeinem Artist irgendwie so geblendet wirst irgendwie und so denkst, oh ja, das ist jetzt halt der Shit so. Und das hatte ich so in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass da manche Leute schon so hart drauf aufspringen, obwohl die halt vorher noch nie vielleicht selber ein Glas Wein getrunken haben.
Ja,
und
das
so, ja so. Geil, das ist ja der krasseste Weißwein. Oh ja, Rosé for life. Und jetzt denk ich mir so, okay, Digga.
Gestern auch wieder in meinem Instagram Ding, was er reingespielt bekommen. So ein Rosé, anscheinend jetzt für Sportler ganz neu, weil er super trocken ausgebaut wurde. Also, ja, wirklich. Und dann steht so Rock, Lift and Rosé. Ja, das und ich dachte so,
das hast du wegen Crossfit zugespielt bekommen.
Ja, ja, wirklich, wegen Lifter und so weiter. Weißt du? Also, die machen jetzt alle Werbung mit Weinen mit wenig Restzucker. Ich meine, alles, was wir trinken, außer du halt Kabinett, hat keinen Restzucker. Ich meine, wie viel Restzucker hat der? 1,7 Gramm.
Ja, irgendwie sowas.
So, ja. Also, und jetzt kommen die so Startups, die kaufen irgendeinen Scheißwein zu und sagen, ja, das ist jetzt super gesund und für alle Sportler aber total geil, weil hat keinen Zucker.
Aber teilweise ist es auch krass, wie, also ich habe das auch mit meinem Kumpel Christoph Kern, Shoutout an der Stelle, schon ein paar Mal drüber gehabt, dass es dann auch immer wieder so verrückte Situationen gibt, dass zum Beispiel irgendjemand macht irgendeinen neuen Weinladen auf und du guckst dir das an, denkst, was ist das für ein beschissenes Konzept so, und dann funktioniert es auf einmal. Und auf einmal machen die dir vor, du bist ja irgendwie, keine Ahnung, 3 Generationen in dieser scheiß Weinbranche drin, und dann kommt da irgendjemand dahergelaufen, hat keine Ahnung von gar nichts, denkt man zumindest, haben die manchmal dann am Anfang auch nicht, aber dann läuft das auf einmal und die kriegen auf einmal viel mehr Leute zum Wein, wie man gedacht hat. Und dann denke ich mir so, okay, krass, die haben uns im Prinzip eigentlich gezeigt, wie unsere eigene Branche funktioniert, und wir sind so dumm und eingebildet in unsere Bubble, dass wir manchmal gar nicht checken, dass wir teilweise die Leute
am total, Markt vorbei arbeiten.
Genau, ja. Deswegen finde ich zum Beispiel auch ein Toni wichtig für unsere Branche. Der wird ja mittlerweile auch vielseitig kritisiert, weil das alles zu einfach ist und zu simpel und bla bla bla. Aber im Endeffekt, ich meine, privat tickt der ja auch ganz anders, aber sein Job ist es quasi eigentlich die jungen Leute, die gar keinen Plan haben, herzuholen, so wie deiner hier im Podcast, Curly. Halt die Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben, da langsam ranzuführen. Und ich finde das wichtig. Also da gibt es auch, wie gesagt, verschiedene Weinläden, wo auch in Stuttgart und so aufgemacht haben in den letzten Jahren, wo ich mir am Anfang auch gedacht habe, so, wow, was soll das sein? Und wie du jetzt auch sagst hier, was Rock, Lift, keine Ahnung, und Rosé, denke ich mir, was ist das für ein alberner Scheiß? Aber wenn es funktioniert und dann irgendwie doch die Leute...
Ja, vielleicht ist die Einstiegsdroge für Zivilisten, nicht?
Ja, genau. Für die Branche kann das schon wichtig sein, auch wenn wir es scheiße finden.
So ja. Viel Passmann kriegt jedes Mal 1 Euro, wenn wir Zivilisten sein.
Der Pistnale ist sehr reich. Du musst jedes Mal 1 Euro zahlen.
Ja, voll. Aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass man halt... Ich kenne das ja auch so aus der Musikwelt, so man ist halt so selber, wie du sagst, in so einer Bubble drin und denkt auch manchmal, es muss alles bestimmten Gesetzen folgen oder bestimmten Rituale müssen passieren, bevor irgendwas okay ist, um das so zu machen, und die Leute draußen interessiert es halt oftmals gar nicht so, die wollen halt einfach den Song oder den Wein irgendwie haben. Und man macht sich da manchmal halt zu viele Gedanken. So.
Ich will, da gleicht sich die Hip-Hop-Szene manchmal, also haben die Hip-Hop-Szene und die Weinbranche irgendwie, sind sich teilweise schon sehr ähnlich in ihrem Nerdtum so.
Ja, ja, voll.
Aber so sind ja alle Branchen eigentlich, nicht?
Voll, aber also ich sehe das halt alle auch so bei Leuten, die neu jetzt reinkommen in die Hip-Hop-Szene, die machen halt manche Sachen. Ich meine, das beste Beispiel ist zum Beispiel so Kapital vor, keine Ahnung, wann war das, vor 4 Jahren oder so, wo der neu an den Start kam. Alle haben immer so, boah, ja, ich muss jetzt erst dann mache ich den Song und dann drehe ich ein Video und dann 3 Wochen später kommt der Song raus und dann kommt das Video, und der hat halt einfach einen Song aufgenommen, nachts noch mit dem Handy das Video gedreht. Am nächsten Tag war es halt auf YouTube, einen Tag später hat es 2 Millionen Aufrufe. fertig, nächster Tag, nächster Song, nächstes Video, im Handy halt. Und alle fanden es halt voll geil. Und alle anderen haben wir 20.000 Euro Videos gedreht, 10 Tage Post-Production, bis dahin war der Song schon wieder out gefühlt und der hat dann einfach so gemacht und das hat dann auch funktioniert. So.
Ja.
Also manchmal ist halt das, wenn man nicht unter diesen Konditionen aufwächst und dran gewöhnt ist und einfach sagt, man macht's anders, dann funktioniert es auch manchmal.
Bisschen wie die, ich finde die ganze Cloud-Rap-Geschichte auch so halt einfach drauf zu scheißen, ist so ein bisschen auch wie die Naturweinbranche oder die oder Szene, sag ich mal, oder die Craft-Beer-Szene, so die ganzen alten Konventionen einfach drauf scheißen, einfach machen.
Ja.
Was weiß ich, Alter, noch irgendein Gewürz rein.
Was soll das? Ja, also aber ciao. Es ist in beiden Fällen das Gleiche. Wichtig ist, dass es am Ende gut ist.
Ja, genau. Ja. Wobei, aber das ist halt jetzt wieder der Witz. Die ganzen Leute, die halt ein bisschen da ein bisschen verkopfter sind, die finden dann halt wieder so, ah, das geht ja gar nicht und wie kann man sowas machen? Und das ist ja quasi nach außerhalb der Spielregeln. Aber ja, gut, Alter, wenn es keine Spielregeln gibt, dann ist da wieder okay, dann lass machen.
Ja, man findet ja dann auch in einem anderen. Ich glaube, die Sachen finden ja dann noch in einem anderen Kontext statt. So, du wirst dann wahrscheinlich nicht in einem Sterne-Restaurant ausgeschenkt, wenn du halt nicht nach diesen Konventionen irgendwie die Sachen machst, aber dafür
findest
du...
Doch, teilweise gerade da.
Echt?
Ja. Für mich war damals der Orange, den du auch probiert hast damals, der, ich glaube, 14er Jahrgang oder was das war, war für mich der Türöffner fürs Aqua in Wolfsburg.
Ach, krass,
ja.
Echt?
Ja.
Geil.
Ist oft so, wenn man sucht dann oft ein bisschen so das andere, dann ist meistens noch gut,
und da jetzt wieder irgendeine
Schublade zu öffnen. Aber es ist natürlich super, so einen experimentellen Wein von einem arrivierten Weingut zu haben, weil dann weißt du, das kann nicht komplett für den Arsch sein. Ja. Und das ist super, dass Heidle draufsteht und der Wein so ein bisschen was anderes ist, weil du gehst ja davon aus, dass der Mensch Wein machen kann und er versteht, worum es geht. So, ich glaube, das war schon mal so ein gewisser Trend. Und dann auch immer, was das so Weine zu nehmen für eine Weinbegleitung, weil das sind ja oft sehr dankbare Speisenbegleiter.
Ja, ja, ja.
Und das ist dann schon, ja, schon irgendwie verständlich, dass das genauso
doch
kommt.
Stimmt, ja, das klingt echt logisch.
Das ist der 19er Pulvermecher jetzt, um kurz hier die Fakten nochmal zu besprechen.
Richtig geil.
Ja, er ist richtig geil, aber macht 19 jetzt zu? Oder sind die bei dir immer so leise? Ich finde, das ist ein ganz leiser, dezenter,
nee, das ist Pulvermecher.
Unglaublich junger Wein. Ja?
Das ist Pulvermecher.
Also Stetten schenkst ein, der Strahl, das ist da, das fickt richtig los. Und der Pulvermecher ist so ganz ruhig, lang, super schön, also so in sich ruhend, aber trotzdem ist er lang vibrierend, aber irgendwie kommt man mal vor, als wäre er bei weitem nicht so präsent wie Stetten jetzt.
Ja, das ist aber auch, also das ist genau das Thema. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das die elegantere Seite ist und die Seite Richtung Stuttgart, die westliche Seite vom Dorf quasi, wo jetzt auch Heder oder so ist, habe ich auch schon mit ein paar Kollegen drüber geredet in Städten und Umgebung, dass es halt wirklich auffällig ist, dass zum Beispiel der Heder, der ist von Anfang an immer präsent, der leuchtet, der ist brutal fruchtbetont, von Anfang an. Merkst du das schon auch, also quasi im Fass schon, dass es schon quasi kurz nachdem die Gärung fertig oder abgeschlossen ist, merkst du da schon, okay, krasse Fruchtbombe und so relativ laut in der Nase. Und der Pulvermecher ist immer viel eleganter, zurückhaltender, leiser, eher so ein bisschen kräutrig, salzig und kommt eigentlich immer erst zum Abgang so richtig. Und wenn du dem jetzt relativ viel Zeit im Glas gibst, oder natürlich auch auf der Flasche generell.
Wird er heute nicht erleben, leider, die viele Zeit im Jahr.
dann entfaltet sich das noch. Aber es ist auf jeden Fall die typische Pulvermecher-Stilistik, ist eher, dass der im Abgang leuchtet und eher im Nachklang quasi sich so richtig entfaltet. Eigentlich, wenn du ihn geschluckt hast, merkst du erst so richtig, was du daran hast. Aber in der Nase ist er immer sehr ruhig und zurückhaltend. Würde ich schon als typische Pulvermecher-Stilistik beschreiben.
Sehr cooler Wein. Dann haben wir jetzt noch einen roten. Gell? Geht Schlag auf Schlag. Wieder mal.
Dankeschön.
Heute bei Terroir und Vans. Ich habe leider meine Adiletten vergessen. Die erste Folge, an der ich meine Adiletten vergessen habe.
Was hat der Curly eigentlich für Sneaker ans?
Ich habe auch Adidas an, aber keine.
Irgendwas Adidas gesponsert ist wahrscheinlich, oder? Kriegst du eigentlich deine Wäsche komplett gesponsert?
Nee.
Werdet ihr von Adidas eigentlich gesponsert?
Nein. Nee. Also, keine Ahnung. Keiner weiß. Warum Adidas? Warum was werden wir ab? Nicht gesponsert, warum? Eigentlich?
Ja,
Verstehe überhaupt nicht. So gute Werbung hat Adi das überhaupt noch nicht bekommen. Yes. Ich glaube nämlich auch, dass ein Großteil unserer Hörerschaft bei Adi das einkauft. Das sind wahrscheinlich so Männer zwischen 40 und 95.
Ich will jetzt euren Werbedealer nicht kaputt machen, aber ich habe
Adi das kaufen.
Was? Ich habe tatsächlich Adiletten, sogar mehrere.
Ich habe beides, aber ich habe diese Massage-Adiletten. Kennt ihr die mit den Noppen?
Oh, die sind geil.
Die sind geil, aber die Noppen liegen irgendwann überall in der Wohnung
rum. Das stimmt, ja.
Habe ich noch nie gesehen.
Die sind krass.
Ja, das ist eine krasse Massagefunktion, Alter.
Das ist richtig geil.
Mhm. Ich habe jetzt Quark-Adiletten mal gesehen, die wollte ich unbedingt haben. Die gab es aber nicht in meiner Größe. Die gab es nur für kleine Füße, keine Ahnung.
Ich habe Quark-Nikes.
Ja.
Also Nikes, wenn ihr wollt, könnt ihr irgendwann uns
auch. Was ist das für ein Brand?
Habe ich noch nie gehört. 90 Nike.
Oder was? Ich auch nicht.
Keine Ahnung. Ich finde Adi das total super.
Ist mir egal. Wer ist mir komplett egal.
Okay, cool. Rot. Blaufränkisch.
Ja.
Nein, Lemberger.
Ja, ist mir egal.
Ist egal? Was ist der Unterschied?
Es gibt da keinen. Also es ist wie Spätburgunder Pinot Noir. Pass auf, Alter, bevor wir jetzt diese Klondiskussion anfangen.
Ich wollte direkt jetzt sagen, aber der Klon ist ein anderer.
Also wir haben schon viele Burgenländer-Klone gekauft und.
Erklärst du mir als Deutscher jetzt, wie Blaufränkisch zu schmecken hat? Nee,
ich sag dir gar nichts, wie was zu schmecken hat. Ich sag dir nur, was ich schon eingekauft habe.
Okay.
Und zwar beides. Und also sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und der Witz war. Kannst du mir jetzt glauben oder nicht? Wir waren sogar persönlich im Burgenland, um die Reben abzuholen teilweise. Also nicht jedes Jahr, wir haben es auch schicken lassen, aber wir waren auch schon unten, meine Eltern und ich. Wir machen auch gerne Urlaub. Und als ich das bestellt habe, haben die mich damals gefragt, was ich für Klone will. Ob ich Weinsberger-Klone will oder Burgenländer-Klone. Das heißt, auch in Österreich gibt es teilweise Rebschulen, die Württemberger-Klone vermehren. So, damit habe ich jetzt einen rausgehauen. Ich hoffe,
das sind wahrscheinlich Klone,
die
vorher...
Das sind wahrscheinlich Klone,
die aus dem Burgenland kommen und dann...
so Re-Import quasi.
Ja, genau.
Nee, aber also der Punkt ist, man muss ja dazu sagen, und das ist jetzt eigentlich, deswegen habe ich mich dann doch für die Gernhalde entschieden. Wir haben jetzt 19er Gernhalde im Glas. Ich habe noch überlegt, ich finde es eigentlich immer viel cooler, wenn man nicht die ganze Zeit nur die großen Gewächse zeigt. Ich finde es eigentlich viel cooler, auch mal einen Gutswein oder so mitzubringen. Und ich glaube,
vor allem, wenn es jünger sind, weil die sind halt
spüroffener. Ja. Aber ich habe gedacht, so komm, ich bringe die erste Lage mit, die hat noch deutlich mehr Säure und das ist vielleicht was du noch weniger kennst, so als Österreicher, so ein Lemberger mit so viel Säure. Aber ich habe mich dann doch für die Gernhalde entschieden. Ja, mit so krass viel Säure.
Ja,
also.
Okay, Willi, beruhig dich. Der schnaubt schon hier.
Also, pass auf. Ja, jetzt hören ja auch viele Österreicher zu. Ich muss echt aufpassen, was ich sage, oder? Sonst nachher brennt mein Haus, bis ich hier daheim komme. Ja,
bis die in Stucker sind.
Ja, aber ich fahre mit der Bahn, Alter. Weiß man nie, wann man ankommt.
Stimmt.
Die Gernhalde ist gerade die Parzelle, wo mein Vater damals gepflanzt hat, und zwar als einer der Ersten. Ich sage jetzt bewusst einer der Ersten, weil nicht, dass da nachher noch jemand Beef mit mir anfängt, aber mein Vater ist schon der Überzeugung, dass er damals zusammen mit einem Besenwirt die erste Parzelle Lemberger im Reimstal gepflanzt hat. Behauptet er zumindest. Mein Vater ist normalerweise keiner, der große Sprüche klopft. Das stimmt dann meistens schon auch, was er sagt. Da ist er anders als ich.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist die Rap-Mentalität von mir. Aber egal. Weil wir haben ja im Remstal gar nicht so eine wahnsinnig lange Lemberger-Tradition. Das ist ja eher im Unterland gewesen. Also ich glaube, Graf Neiberg hat das damals nach Deutschland oder nach Württemberg gebracht als Erster. Und mein Vater war dann, wie gesagt, im Remstal einer der Ersten, aber erst vor knapp 40 Jahren. Also es ist noch nicht so lang bei uns. Und damals war es dann, glaube ich, dieser Elite-Klon aus Württemberg. Aber die Anlage mit, keine Ahnung, über 40 Jahren, wir haben so kleine Beeren mittlerweile, dass auch der Klon eigentlich scheißegal ist, würde ich behaupten. Und wir haben... das früher als Mönchberg-Großgewächs verkauft, jahrelang. Und zwar waren das aber zwei Parzellen. Einmal Berge und einmal die Gernhalde. Da liegen aber Luftlinie locker 2 Kilometer dazwischen, weil das, was ich vorhin erwähnt habe, dass die Lagen halt so krass ausgedehnt wurden. Und mein Vater hat halt immer so den Premium-Lemberger aus diesen zwei Parzellen gemacht, weil das die ältesten und die besten Parzellen waren, die wir hatten. Und als dann damals der VDP irgendwann Lemberger auch als Großgewächshaus in Württemberg zugelassen hat, hat er halt quasi aus den beiden Parzellen das große Gewächs gemacht, weil die ja auch beide quasi zur Lage Mönchberg gehören. Und als ich dann ins Weingut gekommen bin, habe ich halt, wenn ich mit meinem Vater die Fässer durchprobiert habe, war es halt krass, dass du im Keller immer, wenn du quasi nicht auf die Beschriftung der Fässer geachtet hast, du hast immer sofort beim ersten Schluck gemerkt, von welcher der beiden Parzellen es kommt. Und die waren einfach so krass unterschiedlich, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, es ist eigentlich schade, dass wir hier so diesen Eigencharakter vom Terroir verschenken. Und es wäre eigentlich viel spannender, wenn wir quasi nicht mehr Mönchsberger als Großgewächs machen als Cuvée aus beiden Parzellen, sondern, weil wir haben die immer getrennt ausgebaut, sondern wenn wir die Parzellen auch getrennt abfüllen. Und so kam das dann. Seit 2012 darf man ja auch alternativ oder zusätzlich zur Lage die Gewannnamen verwenden. Und so kam das dann, dass wir quasi seither nicht mehr Mönchsberg als Großgewächs machen, seit 2014, sondern gibt es jetzt die Gernhalde und Berge. Und Berge ist halt sehr heiß, sehr kräftig, stoffig und halt eher so ein dicker Lemberger, sag ich mal. Und die Gernhalde ist halt viel eleganter und kühler und kräutriger. Und mich erinnert das immer so ein bisschen an Eukalyptus und so diese Kräutrigkeit, also so ein bisschen auch so mentholmäßig oder so Minze. Und das finde ich scheiße für mich die Besonderheit an der Gernhalde.
Ich finde Minze auch Flieder und so, also ja. Sind schon sehr... Sollte jetzt vielleicht sogar zugeben, also als Wunsch-Südburgenländer, es riecht schon wie Blaufränkisch tatsächlich.
Dankeschön.
Das höchste Kompliment, was du von Willi kriegen kannst. Nein, Spaß beiseite, das ist schon sehr, sehr guter Soft. Wie arbeitest du da mit dem Holz?
Also, war auch so ein Thema mit der Betriebsübergabe. Wie gesagt, mein Vater hat damals teilweise 100% Neuholz eingesetzt.
Mhm. Das heißt ganz, also nicht...
Nur neue Fässer quasi.
Komplett neu.
Ja, ja, also damals.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ja, also das ist so überhaupt nicht das, was ich wollte und gelernt habe, aber ich habe jetzt gedacht, ich kann jetzt auch nicht bei jedem Wein irgendwie die komplette Stilistik über den Haufen werfen. Und mein Vater war halt immer der Meinung, so ein Lemberger, der ein bisschen kräftiger ist, und das muss man ja auch dazu sagen, die Lemberger Stilistik an sich, war, die hatten damals viel mehr Alkohol, die waren viel schwerer, viel kräftiger, und dann vertragen die auch ein bisschen mehr neues Holz. Und wenn du jetzt halt eher zurückgehst und eher weniger Alkohol hast und ein bisschen eleganter, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt
an Alkohol? 13,5.
Ja, das ist auch noch ordentlich. Wir haben es auch schon mit 12,5 gemacht. Aber
bis wie viel kann das denn maximal gehen?
Ich glaube, wir hatten
Depends mal... Depends on the vintage.
Wenn friend. Du mit Reinzugshefe arbeitest, yeah. Kannst du es vielleicht auf 16% schaffen oder 15,5 oder so.
Ah, Digga, das ist ja schon Starkwein.
Aber normalerweise, also gerade spontan vergoren, geht die Hefe dann auch irgendwann in die Knie und schafft es nicht mehr. Aber... So, deswegen würde ich jetzt sagen, so 14,5 ist so die Oberkante, aber das ist dann nicht der Style, den ich haben will eigentlich. 13,5 ist eigentlich schon viel, finde ich. Aber das Alkoholthema ist eine eigene Diskussion. Trotzdem bin ich dann mit dem Holz zurückgefahren. Am Anfang halt erstmal noch 75% Neuholz oder so im ersten Jahr, habe ich mich noch nicht ganz getraut, und dann bin ich aber ziemlich schnell im zweiten Jahr schon zurück auf 50% Neuholzeinsatz, und mittlerweile bin ich bei der Gernhalde bei 0%, also da sind nur noch gebrauchte Fässer drin.
Und merkt man da richtigen Unterschied einfach von neu und gebrauchten
Fässern? Ja, auf jeden Fall.
Wie alt ist dann so ein gebrauchtes Fass?
Unterschiedlich, also kommt viele machen Fass so... An.
Ja,
viele,
ist das genau. In Barrique eigentlich?
Ja, ja. Da, okay. Ja. Ich benutze nur klassische Burgunder Barriques, also 228 Liter. Ich bin nicht so ein Freund von Tonneau, aber eigentlich eher aus dem Grund, also viele sagen ja, sie benutzen Tonneaus, weil dann haben sie weniger Holzeinfluss, so. Das ist schon ein Argument, aber ich setze dann lieber halt Fässer ein, die ein paar Jahre älter sind. Dann habe ich auch weniger Holzeinfluss. Und ich finde es halt schöner, das in den kleineren Gebinden zu haben, weil dann kann ich nachher beim Zusammenstellen ein bisschen mehr spielen.
Curlys Weinwörterbuch. Tonneau.
Das sind 500 Liter. Nee,
das erklärst du.
Also, Entschuldigung.
Das ist gut. Aber
wir wollen noch ein Hip-Hop-Wörterbuch machen.
Ja, ehrlich, machen wir beides.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Tonneau. Damit bezeichnet man in Frankreich ein Fass mit einem Volumen von 500 Litern. Oha, ist ganz schön viel. Das Tonneau liegt damit zwischen dem halb so großen Barrique und dem nicht selten mehrere tausend Liter fassenden großen Fässern, die als großes Holz, Stückfass, Fuder oder Foudre bezeichnet werden. Alles klar. Bei Weinen, die im Tonneau ausgebaut werden, ist der Holzeinfluss zu spüren, jedoch deutlich weniger als beim kleineren Barrique.
Aber wie diese Fässer, die ich stelle mir das gerade, wo bestellt man die? Auf eBay oder wie kriegst du die? Ja. Wo kriegt man so Fässer her? Wenn du jetzt sagst, wen gebrauchtes Fass, rufst dann
an. Da kannst du mal bitte anfangen, dich in deiner Freizeit ein bisschen mehr mit Wein zu beschäftigen.
Wieso, Digga? Das ist schon meine Freizeit. Ich muss los, Leute. Wieso? Das interessiert die Leute da draußen, Willi. Wo kriegt man gebrauchte Fässer her?
Du kannst gebrauchte Fässer bei so Fasshändlern oder bei so Kellereibedarf kaufen teilweise. Es gibt auch Leute, die sich dann irgendwie so, keine Ahnung, Fässer von Romani Conti holen und dann mega geil finden. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Style. Bei mir sind gebrauchte Fässer immer meine eigenen. Also
der richtige Beruf heißt Küfer oder Fassbinder. Mhm. Und es gibt sehr wenige. Also das ist so wie zum Beispiel ein Schuster. Das ist so ein bisschen am Aussterben.
Ja, aber die wenigen, ja, die
es gibt, machen... Ja, es gibt wenige, die sind aber sehr, sehr gut. Also sehr viele gibt es natürlich in Frankreich, gibt es noch viele. Bei uns stirbt das so ein bisschen aus. In Österreich gibt es zwei ganz bekannte oder vor allem einen, der macht so, ist er der Mercedes-Benz eigentlich, nicht der Stockinger. Macht hervorragende Fässer.
Dann gibt es natürlich noch einen Bauscher Klaus,
der macht alle immer die Fassel. Und ja, also es gibt halt schon, also Stockinger ist großteils Ibstaler Eiche. Es gibt halt sehr selten Wälder, die sich hervorragend für den Fassbau eignen, weil du brauchst da relativ ein eigenes Holz und jedes Holz unterscheidet sich auch von dem anderen und du musst diese Hölzer wahnsinnig lang ablagern, damit die komplett trocken sind. Das müssen ganz kleine Poren sein. Italiener als in Piemont, die arbeiten sehr viel mit slawonischer Eiche, dann gibt es noch amerikanische Eiche, damit arbeitet Spanien viel und so weiter. Also das ist so eine eigene, komplett eigene Wissenschaft eigentlich.
Ja, das ist eigentlich nochmal wie, also das ist wie Terroir beim Wein, gibt es quasi nochmal ein Fass, Holz, Baum, Terroir. Krass. Ja, das ist wirklich krass. Und du kannst dann halt auch, da gibt es nach oben keine Grenzen, wenn du also deine eigenen Fässer zusammenstellst und quasi entscheidest, von welchem Wald kommt das Holz, wie lange ist das gelagert worden und so weiter und wie wurde das dann getoastet.
Genau. Also, und ich meine, das ist ja auch finanziell so eine gewisse Sache, weil wenn du so ein halbwegs gescheites Barrique kaufst und wenn du jetzt sagst, du bist so ein Typ, du legst Wert auf Neuholzanteil, was ja heutzutage nicht mehr so ganz im Trend liegt, aber was zahlst du für ein gutes Barrique, zahlst du einen Tausender oder so?
Ja, sowas.
Krass, okay. Und wie lange hält es dann? Aber schon ein paar Jahre.
Nein, wenn du sagst, du willst Neuholz, dann
eine Füllung. Genau, du musst jedes Jahr Neues kaufen. Der Blick.
What? Hä, hey, das ist voll der Upturn, Digga. Was?
Okay. Ich sage ja, der Trend wird weniger und man benutzt auch viel gebrauchtes Holz. Aber wenn man jetzt sagt, so, man nimmt jedes Jahr Neuholz, dann ist es das jedes Jahr.
Und dann für schmeißt alle deine du jedes Mal das andere Fass weg oder ja, verkaufst dann jemand, der es gebraucht will.
Genau, also wenn du halt, du kannst dann deine gebrauchten Fässer entweder verkaufen an andere Winzer und Winzerinnen, die dann quasi was aus gebrauchten Fässern machen wollen, wobei ich eigentlich wenig kenne, die das tun, weil ich jetzt zum Beispiel eher dann meine eigenen Fässer nehme. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wein habe, wenn ich neue Fässer kaufe, dann verwende ich die zum Beispiel erstmal für einen Gutswein, wo relativ viel Menge dahinter steht, dass dieser Neuholzgeschmack in der Menge untergeht und du es quasi gar nicht merkst. Ja. Und dann im zweiten Jahr oder im dritten Jahr verwende ich es erst für die Lagenweine, wo weniger Menge dahinter steht. Okay. So schaut's aus.
Fast Thema abgehört.
Schmeckt mir hervorragend, der Blaufränkisch.
Dankeschön, das freut mich. Das freut mein Herz.
Nein, brauche ich da jetzt nicht sagen, aber ich sag's auch für die...
Cheers.
Danke.
Können wir
für
endlich,
die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es noch was gibt, würde ich das kaufen. Mhm. Aber 19 war ja auch, verglichen mit 18 war 19 ja... Also war auch warm, aber hat natürlich eine ganz andere Säurestruktur als 18. 18 war einfach nur heiß.
Ich finde aber krass, 19, teilweise habe ich manchmal das Gefühl, gerade bei den Gutsweinen merkst du den Trockenstress oft. Also ich will jetzt nicht 19 verteufeln, aber ich habe das Gefühl, dass die einfachen Weine von 19 nicht so das Lagerpotenzial haben wie in anderen Jahrgängen. Also wir reden jetzt aber nur von den einfachen Sachen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Natürlich nicht bei mir, nur bei den Kollegen.
Ja, klar. Logo. So, noch eine kurze Frage, bevor du deine Fragen an uns stellen darfst. Mhm. Wir sind schon ein bisschen lang. Ich glaube, das war heute der größte Laber-Podcast ever.
Oder? Ja, sorry, aber dafür, dafür so bin ich halt. Sorry.
Ja, war lustig. So, ich fand es nett, ein bisschen mit dir mal zu
rappen. Ich noch ein bisschen wenig.
Sag mal, wir haben ja jetzt schon so viele Württemberger da gehabt und der Großteil der Württemberger, der da war, kam natürlich aus dem Remstal.
Ja.
Und du kommst ja auch aus dem Remstal.
So schaut's aus.
Was wird passieren mit dem Remstal? Wollt ihr eine eigene neue Württemberger Elite schaffen? Ist Weltherrschaft? Du hast mal gesagt, Worldwide Württemberg ist dein... Dein Tage.
Geil, Digga. WWW, der nächste Wein, WWW.
Ist ja irgendwie dein großes Ziel. Aber was passiert? Wird es vielleicht eigene Klassifikation für Remstal geben, weil es klimatisch doch anders ist als der
also Rest, auf die Frage könnte ich jetzt einen eigenen Podcast aufnehmen. Ich finde es auf jeden Fall
dann
geil.
Dann laden wir dich vielleicht wieder mal ein. War ein sympathisches Gespräch.
Dankeschön. Also ja, was passiert generell in Württemberg, ist es gerade ultra dynamisch. Ist auch immer so ein bisschen, keine Ahnung, konkurrenzbelebtes Geschäft, sag ich mal, oder auch generell der Druck. Wir hatten jetzt halt, ich glaube, wir haben deswegen so eine krasse Entwicklung und so eine krasse Dynamik, weil vor ein paar Jahren konnten wir noch den ganzen Wein vor der Haustür verkaufen und das war alles chillig und du musstest gar nichts machen. Wir waren alle endverbraucherorientiert und die Leute haben uns ab Hof die Flaschen aus der Hand gerissen. Das hat sich halt gewandelt über die Jahre. Das ganze Konsumverhalten hat sich geändert. Württemberg war mal die Region, die fast dreimal so viel Wein konsumiert hat wie der Rest von Deutschland, also wie der deutsche Durchschnitt. War der Weinkonsum von Württemberg, wenn ich das richtig weiß, dreimal so hoch.
Ich sag ja die Weinfeste. Ne? Yeah.
Und das hat sich halt geändert. Mittlerweile hat sich der Konsum leider dem deutschen Durchschnitt angepasst und es ist jetzt nicht mehr so krass. Und deswegen
die Frage, ob sich Deutschland-Württemberg angepasst hat oder
leider Württemberg-Deutschland. Anders wäre geil. Aber deswegen ist, glaube ich, auch irgendwo der Druck da gewesen oder der Zwang, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen mussten, wie wir in Zukunft Wein machen und wie wir ihn vermarkten und so. Und dann sind relativ viele junge, neue dazugekommen, neue Betriebe und auch generell eine neue Generation. Und deswegen ist da, glaube ich, generell so eine Dynamik. Aber natürlich wäre es, also Remstal ist schon nochmal eine eigene Welt, will ich sagen. Weil ich bin natürlich auch Lokalpatriot, aber Remstal ist schon... Der geile Scheiß und das Witzige ist eigentlich, früher war das Remstal ultra verschrien. Also zu meinem Vater seinen Zeiten, gerade als er den Lemberger angepflanzt hat, haben ihn die ganzen Unterländer ausgelacht und haben gemeint, Lemberger wird im Remstal niemals reif werden. Und in Städten schon gleich zweimal nicht, weil wir sind ja auch noch im Seitental vom Remstal. Ja,
sind wir mal froh, dass er nicht so reif wird wie im Unterland.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, aber woran es liegt, keine Ahnung. Also ich glaube, bei uns ist halt gerade irgendwie der Generationswechsel generell gewesen und keine Ahnung, ob es auch mit der Nähe zu Stuttgart zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, also das Unterland ist ja auch cool, da kommen auch viele neue nach. Und generell ist in Württemberg gerade viel am Umkrempeln und so. Also es wird, glaube ich, geil und da würde uns noch ziemlich viel Cooles erwarten, generell auch von neuen Betrieben. Bin ich überzeugt.
Und wie ist das denn so mit... Nachwuchswinzermäßig, gibt es auch noch Homies von dir oder hast du jemanden in Aussicht, der auch bald ein neuer Jungwinzer in der Hood
wird?
Oder bist du immer noch der unangefochtene?
Nee,
also Rainer Schneidmann.
Jungwinzer bin ich schon lange. Rainer
Schneidmann. Jochen Beurer.
Welche Angst da hier. Yeah,
der Rainer stimmt. Schneidmann ist eigentlich der Forever Jungwinzer. Aber,
aber Jochen Beurer hat den Sohn nochmal doch getroffen. Der ist doch.
Adrian, ja.
Ja, da gibt es auch eine neue Generation.
Zum
genau.
Beispiel.
Ein guter Freund von mir ist auch der Max Kuscherer. Aber es gibt auch im Remstal, also der Max Kuscherer kommt ja aus dem Neckartal, das ist ja bei Essling quasi. Aber es gibt auch im Remstal ein paar neue, die jetzt aber auch gar nicht mehr so neu sind. Und ich finde, wie gesagt, ich will das gern von diesem Jungwinzer-Thema trennen, weil nach meiner Definition kannst du eigentlich nur ein Jahr Jungwinzer sein.
Voll.
Und dann bist du ja schon im Game drin. Also
voll.
Da, keine Ahnung.
Ja, aber ist man da auch im Austausch so mit so ja, Leuten, safe, also, die eher deinem Alter sind, als jetzt irgendwie dreimal so alt wie du, das meine ich halt.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's, wie gesagt, da gibt's ja viele und gerade der Christoph Kern hat ja auch so mit dieser Remstal-Charta die ganzen Jungwinzer, jetzt habe ich es doch gesagt, so aus dem Remstal zusammengebracht und da wird viel passieren, aber da gibt's einige. Soll ich eine Liste?
Nee, alles gut.
Ich habe Angst, dass ich jetzt dann jemand vergesse, deswegen sage cool. Ich lieber niemand.
Ja, wir haben noch eine Liste.
Was?
Wir haben noch eine Liste, die du ausfüllen musst oder die du verlängern musst quasi.
Ja, da kann ich gerne ein paar Namen draufschreiben.
Ach so, die
Spotify-Playlist.
Ach so,
das ist dein Stichwort. Hey, Curly hat schon wieder zwei Gläser zu viel, Leute.
Überhaupt nicht. Das ist die nüchternste Folge ever.
Aber die Spotify, also die Playlist-Frage, das ist das, vor dem ich am meisten Angst habe, wirklich keine Ahnung, was soll ich sagen, Alter. Ich könnte dir eine eigene Playlist machen, die geht 3 Wochen lang, Alter.
Ja, das ist immer schwierig. Aber ja,
nimm mal einen Song.
Wir brauchen einen Song für unsere Terroir und Adiletten Spotify Playlist.
Hast du die mal durchgehört?
Der könnt ihr jetzt folgen.
Bist du deppert, das ist ein Wahnsinn.
Und sie durchhören, klick und danach in die Psychiatrie gehen. Aber alles wird sich ändern mit dem heutigen Song, den wir zufügen. Der wird das alles in Balance bringen, habe ich gehört.
Ich, aber meine Ambition war eigentlich das Gegenteil. Ich habe mir eigentlich, was hat der Steffen Grischmann, hat doch irgend so einen klassischen Musik. Ich habe nämlich die Playlist auch mal im Auto angefangen durchzuhören und habe dann irgendwann
bei Song 3 abgedreht. Die Krise gekriegt, Alter.
Mein Kopf aufs Lenkrad gehauen und mich selber ausgenockt, Alter.
Wahnsinn.
Ich dachte, Curly, ich muss irgendwie. Da ist jetzt deine Meinung ist gefragt. Ich hatte irgendwie auf der einen Seite so als True Head Hip-Hopper habe ich gedacht so, aber ich will auch nicht irgend so einen alten Scheiß machen, Alter. Ich will ja kein Backpacker sein, kein Langweiler. Also muss ich irgendwas Modernes nehmen. So, und dann habe ich irgendwie gedacht, muss aber auch trotzdem Underground bleiben. Also es war für mich ist das
schwierig,
ja, mega schwierig, schon, Alter. Und ich wollte was Roughes, was halt so ein bisschen die Leute abschreckt, wenn die dann vom Steffen Grischmann seinem klassischen Musik-Vibe kommen, dass denen so eine 808 um die Ohren scheppert, irgendwie sowas. Gut, ich so. Und ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll, weil ich hatte ungefähr 300 Sachen, die da jetzt passen würden. Ich habe mich jetzt aber entschieden für, weil es neu ist.
Jetzt.
Ich mach's spannend, Alter. Weil es neu ist, aber weil es auch gleichzeitig alte Interpreten sind, die mich schon meine ganze Laufbahn in der Weinbranche begleiten. Und ich kann mich noch erinnern, Pusha T habe ich gehört, als ich damals das erste Mal, als ich selber noch Praktikant im eigenen Weingut war. Und
richtig die krass, damals noch so Clips mäßig.
Ja, Mann, halt. Oh, ich weiß noch, wie krass. Ich da den Lemberger filtriert habe zu Nightmares, Me Alter.
Oha, ja, krass, ja, oha. Ja, Willi denkt so, was labern ja, die, ja. Digga? Ja, Pusha T auf jeden Fall richtig krasser Dude. Ich meine, ich bin auch krasser Drake-Fan. Das darf man eigentlich nicht in einem Atemzug sagen.
Das finde ich mittlerweile fast ein bisschen lächerlich.
Drake?
Ja.
Ja, Drake ist halt.
Und dass er Drake-Fan ist.
Das war noch nicht anders, oder?
Sorry, ich bin halt. Ich mag den halt.
Ich mag den auch.
So eine schöne Stimme.
Aber jetzt pass auf, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, welches Lied?
Nee.
Ah, das neue Album noch nicht gehört, oder was?
Nee.
Oh, fuck.
Alter. Ich habe keine Zeit.
Brandaktuell 2022, Neck and Wrist.
Ach doch, das habe ich schon gehört.
Ja, also mit Jay-Z und Pharrell Williams.
Ja,
und
ich habe deswegen hab ich schon ausgesucht,
weil der Beat ist einfach böse. Und was ich an dieser Stelle loswerden wollte, was ich so geil finde an Pharrell, dass irgendwie die ganzen Leute da draußen kennen irgendwie Happy und so und denken, ist alles so geil, poppiger Scheiß. Aber wenn man mal überlegt, wie lange der schon Musik macht und was für kranken Scheiß die damals gemacht
auch
haben.
Auch diese letzte Tyler Creator Single produziert, war ja, so Kelly's krank Clips. War einfach. Ja.
Und immer hat er sich jedes Mal neu erfunden. Ich finde das so krass, Alter. Der hat jedes Mal irgendwie. Es war immer irgendwie der gleiche Style, du hast immer erkannt, ist immer Pharrell voll. Oder Neptunes, aber es war trotzdem jedes Mal irgendwie neu. Und dann finde ich noch geil, Jay-Z auch da drauf, irgendwie habe ich mir gedacht, kann ich eigentlich nicht nehmen, weil so Jay-Z da drauf ist ja zu bekannt eigentlich schon wieder, ich wollte ja was Undergroundiges.
Ja.
Aber das sind halt die alten Herren des Hip-Hops.
Der rappt ja nicht mal so oft, da kann man das schon mal machen.
Und ich finde, so Rolling Stones mäßig, wenig Rapper gibt es, die wirklich über so eine lange Zeit immer fresh geblieben sind. Es gibt auch viele Beispiele, die 20 Jahre lang gar nichts mehr rausgebracht voll. Haben. Dann meinen, sie machen jetzt ein Album und sind noch cool und zwar halt scheiße. Aber ich finde Neck and Wrist, Alter, das hat immer noch Feuer, Alter.
Wir locken ein Neck and Wrist, Pusha T vom neuen Album.
Mit Jay-Z und Pharrell.
Und mit Jay-Z am Start. Klick ist in der Liste, folgt jetzt. Klick unserer Playlist auf Spotify, um die komplette Bandbreite der Musik zu genießen.
Aber ich bin auch raus Fall. Jetzt aus dem Thema. Ich habe den Song gerade auf meinem Hörgerät, nämlich ich höre nichts mehr.
Ja, das ist richtig geil. Das ist auch Nummer 1 Billboard. Glückwunsch, Pusha T. Ah, das habe ich nämlich gepostet. Da Full Circle jetzt gerade, weil Jay-Z, nee, P. Diddy hat Pusha T zur Nummer 1 eine Flasche Wein geschickt. Ich glaube, das ist nicht mehr in der Story, aber es war
kannst
irgendwas.
Jetzt mir der Wahl herzeigt,
war irgendwas, das die letzte nee, Folge. Nee, das war sowas Rothschild-mäßiges, irgend sowas ganz übertrieben.
Rothschild-mäßig. Ja, müssen wir noch nachhören.
Ist geil, was ist Rothschild-mäßig?
Keine Ahnung, es war rot und da stand halt irgendwas mit Schild drauf. Es war auf jeden Fall, sah teuer aus. Auf jeden Fall war es teuer und der hat ihm eine Flasche Wein 2:1 geschenkt. Also ist es gar nicht so weit weg von Teruana, die Letten, Pusha T.
Geil.
Siehst mal.
Ja.
Was willst du noch wissen?
Also, ich habe mir zwei Fragen überlegt. Sollen wir noch an dich, Willi?
Ja, bitte, Ladies first.
Magst du
mich? Kennst du diese Nachrichten, die kriegt man immer so auf Instagram, wenn jemand quasi Millionen vererben will und so, oder dann kommt irgendwie raus, was weiß ich, du hast eigentlich ganz andere Eltern, bist eigentlich adoptiert und deine echten Eltern melden sich oder sind verstorben und du hast jetzt irgendwie krass was geerbt.
Schon öfter passiert.
Ja, so ein paar Millionen, so diese Scam-Mails.
Nee, so eine habe ich tatsächlich noch nie.
Ja, okay. Na? Also stell dir vor, es wäre die Wahrheit, du hättest irgendwie ein Weingut geerbt. Aber es ist in Württemberg. Und die Frage an dich ist jetzt so, was würdest du tun? So, würdest du es übernehmen? Und wenn ja, wie wäre deine Philosophie? Was wäre dein Style? Was würdest du machen? Chenin Blanc oder Wild-Cuvées, keine Ahnung. Boah,
also A, könnte ich nicht Winzer sein, das habe ich ja schon oft hier gesagt, weil ich würde das hassen, wenn alles immer auf einen Drücker rausläuft am Ende des Jahres. So, und wenn ich dann nicht zufrieden bin mit dem Endergebnis, dann...
Aber wenn du es kriegst geschenkt quasi, du würdest es trotzdem nicht machen?
Nein, ich würde einen Kredit aufnehmen, mir dort ein Wirtshaus hinstellen und würde einen Rainer Schneidmann und dich engagieren, dass man die Weine macht.
Besenwirtschaft. Bei uns würde das dann Besenwirtschaft heißen.
Ja, genau, Besenwirtschaft, aber Buschenschank. Okay, genau.
Ja, genau. Ja.
Nein, ich bin gern Wirt und ich kann nur das, glaube ich.
Die Frage kam aber so nicht, oder?
Nee, so
aber
kam
aber wenn mir jetzt deine mehr. Antwort ist schon mal eingefallen, habe ich eigentlich schon ein paar Mal gehört, dass du es eigentlich nicht machen willst.
Also mich fasziniert tatsächlich in Württemberg Trollinger und mich fasziniert auch, dass sich so wenig damit beschäftigen, weil eigentlich dieser Trend zu leichten, trinkigen Rotweinen sehr groß ist.
Trollinger ist
international werden gerade für Weine, die so einen Stil haben wie leicht ausgebauter Trollinger, sehr viel Geld bezahlt. Aber aus Württemberg kommt da noch wenig. Also es kommt immer, ja.
Es gibt schon ein paar.
Es gibt ein paar. Aber ich finde noch immer ein bisschen wenig. Also das würde mich interessieren, vor allem, weil du eine wahnsinnig super Geschichte zu erzählen hättest.
Stimmt, ja. Trollinger ist der Lada unter den SUVs für mich.
Ja.
Aber schon stylisch, aber noch weniger erfolgreich.
Ansonsten würde mir das Gebiet gefallen, weil mir gefällt vor allem die sehr trockene, rauchige Riesling-Stilistik. Mhm. Wenn du jetzt Remstar schaust, das sind so fast die kompromisslosesten Rieslinge, die es, glaube ich, aber im internationalen Vergleich sehr schwer haben, weil sie, wenn du das halt so ausbaust, dass es uns schmeckt, schmeckt es überhaupt keinen mehr, weil die haben keine Frucht, die haben immer viel Säure, die sind erbarmungslos, aber deshalb mögen es wir gerade sehr gern. Das spielt euch gerade in die Karten bei allen Sommeliers der Welt, es ist so. Und was halt super ist an dem Gebiet, du kannst alles spielen. Ihr habt super Böden und Klimatik für Weißwein, auch für Rotwein, wenn man sieht, also beim Blaufränkisch. Dann gibt es noch diese super Spielart vom Trollinger und so weiter. Also man hätte ja alles da. Also Württemberg wäre sicher so cool. Und
ich habe Leute trinken
gern. Ich würde mir wahrscheinlich schwer tun mit den umliegenden Städten und so. Ich weiß nicht, ob in Stuttgart eine gute Zeit hat.
Klar,
warst du noch nie da?
Ich würde jeden Tag beim Bernd Greis Chartreuse saufen wahrscheinlich.
Die beste Kulinarik von ganz Deutschland ist in Württemberg.
Wenn wir nach Wien fahren, müssen wir einen Tag in Stuttgart anhalten. Da gibt es einiges zum Reinschleppen.
Maultaschen und Chartreuse. Ja, ich muss wirklich, ich habe da auch ein Vorurteil vielleicht, ein zu großes.
Ich nehme es dir.
Aber ja, also ich würde ein lässiges Wirtshaus hinbauen, glaube ich.
Ja, okay,
und
cool.
Dann würde ich da, weiß ich nicht, jetzt ja mit einem anderen Winzer andere Weine zelebrieren. So ein Weinpop-up. Weißt du, wie der Hangar 7 in Salzburg, wo alle paar Monate ein neuer Koch ist? So würde ich es machen. Da ist mein Weingarten, lieber Winzer XY, hol dir die Trauben und mach was Geiles sei draus. Und dann ist immer so eine Edition. Das wäre vielleicht cool, weil dann würden die Leute, die Wein machen können, Wein machen und ich könnte mich aufs Gastgeben konzentrieren.
Du würdest ihnen
Gas
einschenken.
Gastgeben, ja genau.
Ganz geil.
Und dann hätten alle, was sie wollen. So.
Cool. Sehr gut. Ja, und meine Frage an dich, Curly, ist mir aber dann eingefallen. Ich glaube, ich wollte dich eigentlich fragen, ob Biggie oder Pack, aber ich glaube, das hat der Konstantin Baum schon gefragt.
Ja.
Und das, Caro Deal.
Und Caro Deal, da war ich noch nicht da. Das stimmt, hat mein Kollege noch beantwortet.
Aha, stimmt.
Shoutout an Harris, wieso so alles gut? Ja, genau. Grüße.
Grüße. Ich finde es übrigens, also ich feiere mega, dass Curly hier ist, weil Curly und ich haben ja quasi eine, ja, unsere Wege haben sich schon ein paar Mal gekreuzt.
Ich denke die ganze Zeit an das Freestyle-Battle, wie ich hätte gewinnen können. Meine Jacke, Alter.
Du hast einfach wegen der Jacke verloren.
Ich
hab schon wieder
so eine Jacke an, Alter. Ich muss meinen Jackenstil ändern, ey. Das ist echt belastend. Nee, ich freue mich auch voll. Das ist krass, dass man mal wieder so jemand von früher trifft.
Aber es ist so, weil die ganze alte Free, das war ja wirklich so eine Familie, Alter. Du hast die Leute immer auf den Jams getroffen und keine Ahnung.
Voll.
Ja, aber meine Frage ist jetzt, ich weiß nicht, mir sind nur dumme Sachen eingefallen, sorry, aber
alles gut.
Weil ich da auch immer so diesen inneren Twist habe, Alter. Backpack oder Trap?
Boah.
Also Boom Bap oder Trap, muss ich eigentlich fragen.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, gestern Nacht habe ich den Entschluss gefasst.
Oha.
Dass ich wieder.
Jetzt kommt der Trommelwirbel.
Dass ich wieder eine Boom Bap EP machen werde.
Ja?
Ja.
Mit MPC?
Nee, das habe ich noch nie gemacht. Das machen dann die anderen. Ich rufe NRK an, der schickt mir die Beats. Ja, ich habe irgendwie Bock darauf, wieder so normal zu rappen irgendwie. Keine Ahnung, ich meine. Das Ding ist halt, du kannst halt heute so alles machen, so, ne? Und deshalb habe ich so irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie geil, so das ein bisschen zu konzentrieren, wieder auf die Roots und einfach zu sagen, ey, was brauche ich mehr als ein geiles Drumset und irgendwie geilen Bass und ein Sample und dann rappe ich da geil drauf. Und das finde ich irgendwie.
Das ist der Spirit.
Ja, ich finde es irgendwie so geil essentiell, so weißt du, so auf die Grundsachen so konzentriert und das deshalb werde ich jetzt sagen, Boom Bap.
Ja, das überrascht mich.
Safe. Ja, das glaube ich auch, weil irgendwie ich bewege mich ja schon eher so in der moderneren Musikwelt, so was ich so mit anderen mache und so, aber ich habe so das Gefühl, ich hätte mehr Bock jetzt gerade wieder so Boom Bap Sachen zu machen und gestern Nacht habe ich tatsächlich wach gelegen und dachte, ja, das mache ich.
War schon fertig, der Song quasi.
Die ersten Zeilen habe ich, ey, gestern Nacht hatte ich zum ersten Mal wieder so einen Moment.
Du brauchst ja nur einen Loop eigentlich.
Genau, was man so oft nicht macht, aber wenn man so einschläft, kurz vorm Einschlafen und dann sagt man immer, fällt einem die geilsten Sachen ein. Und gestern Nacht habe ich tatsächlich noch 6 Bars aufgeschrieben wieder. Bin ich extra aufgestanden dafür.
Krass, Alter. Ja, schon fast das Album fertig mit 6 Bars, Alter.
Ja, bei Trap ja.
Stimmt, bei Trap ja, Alter.
Meine Apple Watch sagt auch Zeit aufzustehen.
Sorry.
Ja, wir brauchen nur ein Wirtshaus für dir. Lieblingswirtshaus, Berlin.
Frühsommers Restaurant. Sehr viel Schwaben.
Boah, geil, zum Tennisplatz fahren wir. Da war ich Ewigkeiten nicht mehr.
Ja,
perfekt. Ja.
Peter und Sonja, gell? Frühsommer.
Grüße gehen raus, willkommen.
Großartig.
Killer.
Ja. Können wir Runde Tennis spielen und dann wunderbar essen.
Perfekt, ich guck zu, Ness.
Danke dir. Ich habe auch noch einen Wunsch. Können wir diesmal das Intro mit im Hip-Hop-Beat machen und nicht diesen schranzigen Elektro?
Sicher, wenn es zahlst, kein Problem.
Ich frag Dexi, du fragst NRK und wir nehmen das Geile.
Ja, safe. Ich werde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es klappt. Aber ey, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Württemberg, dass ich kommen durfte.
In the building. Ritzling im Gebäude. Ich habe mich sehr gefreut. Heute mal die Hip-Hop-Folge bei Teruan Adiletten. Willi ist immer noch verwirrt, aber es wird sich legen.
Rot oder weiß.
Cheers, Leute.
Cheers, Dankeschön.